Forget, der 90er-Podcast mit Fabian Söldhoff und Stefan Rehn-Rosanes.
Never. Und selten war es so richtig wie heute. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Never Forget, der 90er-Podcast. Heute sprechen wir über 10 Acts, die in den 90ern enorm erfolgreich waren, aber heute in Vergessenheit geraten sind. Und genau das ist unser Auftrag, Never Forget. Denkt an all diese Bands. So schlecht waren die gar nicht.
Recht.
Ja?
Der Name hat einen Sinn.
Wir haben sie jetzt erst verstanden.
Und vielleicht der Zusatz noch. Vielleicht diskutieren wir selbst, ansonsten diskutiert ihr selbst darüber, ob diese Bands zu Recht oder Unrecht vergessen wurden.
Genau. Also ich glaube, wir haben unsere Meinungen, aber die sind natürlich auch, Meinungen sind wie Wasser, wie Arschlöcher, wie manche Leute sagen. Fabian.
Zumal dieser Podcast ja völlig neutral und objektiv ist, so wie uns uns Musikjournalisten und Journalistinnen ja oftmals Leserbriefe oder Mails erreichen, wo es dann heißt, diese Kritik ist gar nicht objektiv gewesen.
Genau.
Dann heißt sie willkommen in der Welt der Kritik.
Ja, ja. Das, hätte die Band da nur mal einen C-Moll-Akkord eingesetzt und kein F-Dur, dann wäre der Song noch gerettet zu retten gewesen. So, das funktioniert natürlich nicht. Das ist ja auch das Schöne in unserem Job, dass da so eine gleißende Irrelevanz drin ist. So, dass jeder hat ja eine Meinung über Musik. Sie erreicht dich halt entweder oder sie erreicht dich nicht. Diese Bands und Künstlerinnen, über die wir jetzt sprechen wollen, haben Millionen erreicht in den 90ern und danach aus diversen Gründen nicht mehr. Worum es uns heute nicht geht, darum ging es uns nämlich schon mal, nämlich in der ersten Staffel sind One-Hit-Wonder. Wir reden also jetzt nicht über Babylon Zoo, Spaceman oder Freak Power oder
Lucy Electric.
Lucy Electric, mit denen haben wir auch schon gesprochen. Genau.
In genau diese Folge.
Alles schon abgefrühstückt. Genau, es geht um Bands, die mehr als einen Hit hatten, teilweise auch riesige Alben, Stadien gefüllt haben und einfach vom Erdboden verschluckt wurden. Fabian, hast du eine vielleicht auch gar nicht so große, aber so eine persönliche Band, die du mit den 90ern verbindest, die für dich riesig waren in deiner eigenen Fabian-Welt und die heute eben keine mehr kennt?
Die eine kennt man schon noch, das ist eine, über die wir auch offiziell in dieser Folge hätten sprechen können. Sie heißt Live, wo man beim Google auch schon vorsichtig oder aufpassen muss, Live in Klammern Band dazu schreiben.
Genau. Ähnlich doof wie The Music.
Genau.
Oder The Internet. Unmöglich.
The Internet oder The Screenshots.
Ja, genau.
Na, das geht stimmt.
Aber die wollen ja auch nicht gefunden werden. Live, ja, riesige Band.
Riesig. Sie hatten schon 2, 3 Alben, als dann, ich glaube, 95, bin mir gerade nicht sicher, Throwing Copper rauskam.
Genau.
Genau in dieser Zeit, wo auf MTV und auch Viva dann doch gerade schon teilweise auch vermehrt Rockvideos liefen.
Ja.
Die liefen irgendwie, in meiner Wahrnehmung lief dieses Selling the Drama Video.
Stimmt. Ständig, ja, ja.
Immer vor oder nach der Rollins Band, nachts um 11.
Ah, Leier,
und,
genau.
Die Typen waren so im Habitus so ein bisschen ähnlich, oben ohne und so ein bisschen Posen. Die Band war so ein bisschen von R.E.M. inspiriert, hatten dann da so große Dramen, großes laut leise.
The Drama.
Im
vor allem hatte der Sänger hatte keine Haare, so wie Michael Stipe. Ich glaube, dass sie auch deswegen oft so in Zusammenhang gebracht wurden.
Ed Kowalczyk, und sie wurden danach immer esoterischer, ich versuche es wertfrei zu sagen. Und die waren für mich, aber auch die 2, 3 Alben danach noch für einige in meinem Freundeskreis riesengroß. Die waren ja auch kommerziell riesengroß zu der Zeit.
Ja, die waren immer am Ring
jetzt,
und so.
Jetzt tourt er alleine unter dem Namen Live, ich glaube mit einem Plus davor und danach, wahrscheinlich so ein Namensrechtsstreit wieder mit den Ex-Mitgliedern, tourt er mit anderen Mitgliedern weiter. Und die waren eine Zeit lang riesengroß für mich persönlich. Eine Band, die nur für mich persönlich kurz mal riesengroß war. Jetzt werden alle Leute die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, dieser Typ hat echt einen scheiß Geschmack gehabt. Kennt jemand noch oder kennst du noch die Band Vivid?
Ja, natürlich. Die hatten doch auch Still oder so hieß der Hit oder so ein Viva 2 Hit. Auch vom Schriftbild sehr ähnlicher wie Live, Vivid. So. Die waren durchaus ein Begriff, oder? Auch so eine Visions Band, glaube ich.
Genau. Still, auch dieser deutsche Versuch von Post-Grunge, so ein bisschen sehr, sehr balladesk.
Genau.
Dieses Album habe ich so geliebt oder lieben wollen.
Go hieß das, kann das sein? Hieß das Album Go?
Stimmt, das waren so ein Blau-Türkis-Tönen gehalten. Ja. Thomas Hanreich, der Sänger. Diese Platte habe ich irgendwann verloren oder verliehen, nicht mehr wiedergefunden, habe ich mir sie im Zentro Oberhausen nochmal gekauft für sehr viel Geld, aber das war mir wichtig. Und ich habe sie trotzdem jetzt Wieder nicht mehr. Ich habe ja neulich vor ein paar Wochen mal meine CDs wieder am Dachboden geholt und eingeräumt. Die ist nicht da. Die
du hast zweimal das Vivid-Album verloren.
Das muss ein Zeichen sein.
Oh, da würde ich aber livid werden. Aber und dann somit habe ich auch schon ein Weihnachtsgeschenk für dich.
Bitte nicht. Stefan, welche dieser Bands hast du gehabt?
Ich wollte dazu noch kurz sagen, ich weiß nicht, wie ich da neulich drauf gestoßen bin, dass der Sänger von Live, Ed Kowalczyk, der hatte, der hat, glaube ich, ein Solo-Album und das heißt Alive. Das ist doch Wahnsinn, oder? Stell dir vor, John Bon Jovi, das ist eh etwas albern, weil die Band ja auch schon nach ihm heißt, macht ein Soloalbum, das heißt dann A Bon Jovi oder Gene Simmons macht ein Soloalbum, das A Kiss heißt. Der hat zumindest ein Album, das Asshole heißt, was ähnlich aussieht. Meine Band. Das
Soloalbum wäre nochmal ein separates Thema.
Stimmt.
Wie oft
stimmt.
wir schon gesagt haben, das ist noch ein Thema für weitere
Folgen. Ja, ja.
In unserer Giftschrank-Schublade.
Das ist eigentlich wie so ein Uni-Referat, wo es immer irgendwie nur heißt, das muss man an anderer Stelle nochmal diskutieren und so, das müssen andere beantworten und so.
Und dann macht man es nie
wieder. Es sei denn, ihr gebt uns die Chance auf eine Staffel 3. Eine Band, die ich in den 90ern kultisch verehrt habe, war eine Band, die damals auch schon niemand kannte, die heißen Pop-Tarts. Das war so eine Dreiviertel Female-Band, was man in dem Fall, finde ich, dazu sagen muss, weil das damals einfach wirklich noch eine Seltenheit war, aus Berlin. Und da gab es damals auf Arte einen Beitrag über die mitten in der Nacht. Und ich hatte damals so, glaube ich, nur einen einzigen Kumpel, der sich für Indie-Musik interessiert hat. Und wir hatten beide diesen Beitrag gesehen. Am anderen Tag auf dem Schulhof, völlig begeistert. Ich glaube, von denen gab es damals auch nur so Vinyl 7 Inches, was ein völliges Unding war. Also wir hatten noch nicht mehr die Möglichkeit, das abzuspielen. Und irgendwann haben die in München gespielt, im legendären Atomic Café. Und wir sind dann da wallfahrtsartig hingetrampt und zu Taschengeld aufgesplittet. Wer kauft sich welche 7 Inch? Weil wir nicht genug für alle hatten, die dann zu Hause überspielt. Und so Schrammelpop, so auf Deutsch, bisschen Englisch, wahnsinnig charmant, unglaublich catchy und es gab ein Album von denen, es hieß, hat den kontroversen Titel Woman is the Führer of the World, war ein totaler Flop, leider kommerziell und die haben, also ihr Claim to Fame war, dass sie handpicked waren bei der Hello Nasty Tour der Beastie Boys in Berlin im Vorprogramm zu spielen, da konnten sich viele Bands bewerben, zum Beispiel auch die Beginner, die damals 98 so die mega waren und die Beastie Boys haben sich aber für die Pop-Tarts entschieden und neulich ist mir die, ich war mit Jan Müller, der auch schon mal hier zu Gast war, auf einem Konzert aus und dann bringt er auf einmal noch eine Freundin mit, sagt, ja, da kommt ja noch die Julia und erst im Laufe dieses Gesprächs stelle ich fest, das ist ja die von den Pop-Tarts, Julia Wilton von den Pop-Tarts und alles und ich wusste gar nicht, wie ich jetzt noch, also wohin mit meiner Starstruck-Ness soll ich jetzt aufgeregt sein, dass ich mit einem Toko irgendwo bin oder mit einer Pop-Tart und so, also das war unglaublich und die hat dann danach, die war, glaube ich, 20 Jahre lang oder so, hat die dann im Merch für Tokotronic gemacht und hat enorme Anekdoten erzählt, also die müssen wir auch wieder sowas, müssen wir mal machen, die müssen wir mal einladen, also wenn du 20 Jahre mit so einer Band on the road bist, das ganze Land ja auch kennenlernst, wie tickt welche Stadt und alles und so. Hochinteressant. Hört euch mal die Pop-Tarts an.
Bei Olli Schulz war es ja umgekehrt. Er hat selbst lange als Roadie und Merch-Verkäufer gearbeitet, bevor er selbst jetzt ganz groß in die TV- und Podcast-Entertainment-Branche
genau. Auch Noel Gallagher zum Beispiel, Roadie für die Inspiral Carpets.
T.S. Ullmann.
T.S. Ullmann, wieder Tokotronic. Genau, und so schließt sich ein Kreis.
Apropos, ganz kurz noch, weil du Jan Müller ansprichst und weil du gerade einen herrlich bescheuerten Albumtitel genannt hattest, über so gute Gäste wie Jan Müller, den wir hier hatten, kann man nicht oft genug schwärmen und unbezahlte Werbung machen. Ja. Deswegen die Doppelfolge von Jan Müllers Reflektor-Podcast habe ich gehört, in der es um Comebacks ging, zusammen mit T.S. Ullmann und Kolja von der Antilopen-Gang. Mhm. Und unter anderem sprachen sie dort auch über Blondie, wo schon darüber spekuliert wurde, haben die sich wirklich als Band mit, ich glaube, jüdischem Hintergrund sogar, teilweise tatsächlich bewusst nach dem Namen des Schäferhundes von Adolf Hitler benannt.
Wollte und, ich auch immer mal wieder rausfinden.
Und es liegt sehr nahe, dass sie das haben, weil auf irgendeinem anderen Projekt, wo mal ein Song von ihr war, ich weiß gerade nicht mehr welches, fungierte die Band nicht unter dem Namen Blondie, sondern unter dem Namen Adolf's Dog.
Oh, fuck. Ja, dann liegt es wirklich sehr nah. Das wusste ich nicht. Schau, da lernt man noch was dazu.
Hör dir mal die Podcasts deiner Freunde an.
Und um mal auf Gene Simmons zurückzukommen, bei Kiss ja auch so, jüdische Band und auch ja mit diesen SS-Runen im Logo zu arbeiten. Also es ist auch irgendwie so eine Form von ihr nehmt uns das nicht weg. So reclaim your zackig geschriebenes S oder so. Wir starten unseren Countdown mit einer, der übrigens nicht gerankt ist. Wir spielen uns hier einfach so ein bisschen Ping-Pong-mäßig die Bälle zu. Mit einer Band, die wirklich überhaupt nicht kontrovers war. Allerdings mega erfolgreich für eine ganz kurze Zeit. Die waren nur 4 Jahre, gab es die, 1997 bis 2001. Und so klingt einer ihrer bekanntesten Hits. Ooh, I want you, I don't know if I need you, but ooh, I'd die to find out. Das waren Savage Garden aus Brisbane, Australien. Ein Duo bestehend aus Darren Hayes, das war der Sänger, und Daniel Jones, der war so für alles andere zuständig.
Nicht zu verwechseln wegen Australien.
Stimmt.
Daniel Jones von Silverchair.
Auch, die kommen später nicht vor, ne?
Die kommen nicht vor, über die könnte ich eine eigene Folge machen. Ja. Ich habe immer so Momente, wo ich Platten von damals wieder höre und dann denke ich für 3 Tage, das ist ja die beste Band der Welt gewesen. Bei Silverchair war es auch so, dann höre ich es mir nicht mehr. Aber der Typ ist total interessant, wie er sich selbst als Künstler dann wahrgenommen hat, wahrnehmen wollte, warum er diese Band nicht mehr weitermachen wollte, was für Struggles er hatte, Autounfall und irgendwie Addiction und sowas. Und jetzt irgendwie Solo doch irgendwie wieder dasteht und auch dieses ganze Popstardom durchgemacht hat mit Natalie Bruglia, war er zusammen. Eigenes Thema,
genau. Tolle Welt. Und sind aber, glaube ich, auch sehr noch in die Nuller reingesuppt. Also streng genommen waren, glaube ich, so die großen Neon Ballroom und so, das war alles schon Nuller, oder? So ganz frühe Nuller?
Das dritte Album, Neon Ballroom und Diorama danach,
Was
richtig funkelnd war, das war dann schon Nuller und da nahm es dann ab und irgendwann war halt Ende. Genau. Aber selbst diese erste Platte, wo es darum ging, dass sie irgendwie hier Nirvana-Klone seien,
was Nirvana
irgendwie
stimmt,
aber gleichzeitig waren das irgendwie 15-jährige Typen, die irgendwie Songs geschrieben haben, die andere in 30 Jahren nicht hinbekommen haben.
Ähnlich auch bei Live übrigens. So, das war auch, wo du vorhin meintest, dass die ja schon Alben draußen hatten, bevor die angefangen haben. Das waren auch Teenager. Das war auch eine Teenie-Band. Das muss man sich immer mal wieder vorstellen, wie krass jung solche Leute waren. Wie komme ich hier wieder zurück? Ja, genau. Australien. Daher kommen Savage Garden. Die hatten 2 Alben. Das erste war nach der Band benannt. Dann kam noch Affirmation, was dann eigentlich auch so irgendwie, also klingt ja schon vom Titel her so Bekräftigung, so wir sind jetzt wirklich da. 1999 noch und dann war es auch schon wieder vorbei. Diese 2 Alben haben zusammengenommen 23 Millionen Exemplare in der ganzen Welt verkauft. Also das sind Adele-Zahlen. Also das war wirklich eine sehr, sehr große Band. Die hatten.
Und ganz kurz, Adele-Zahlen. Heute, stell dir mal vor, wie viel Adele in den 90ern verkauft hätte.
Unglaublich.
Kann man sich nicht vorstellen.
Das wäre 7-stellig. Also das kann man sich ja wirklich nicht vorstellen. Musikalisch in so eine Mischung aus, also vor allem sehr viel Roxette, bisschen Tears for Fears, weil es halt auch so ein Duo irgendwie war, sehr 80s-artig, sehr viel, also große Erfolge vor allem mit Balladen, Truly, Madly, Deeply, USA Nummer 1 und so, und dann gab es noch den Animal Song, auch so eine Band, die immer so am Nachmittag dann bei Rock im Ring, Rock im Park gespielt hat, zwischen Live und Bush und solchen Bands, immer im Radio.
Was ist das, weil ich die nie so wahrnahm, weil das für mich eine totale Radioband immer nur war.
Totale Radioband, absolut, immer im Radio, ist glaube ich bis heute noch so. Also ich würde behaupten, dass man die immer noch in einschlägigen Sendern immer hört. Interessant ist, irgendwas muss da passiert sein, aber die lassen sich da nicht hinter die Karten schauen. Also 2001 auf dem Höhepunkt des Erfolgs sozusagen haben die sich getrennt. Darren Hayes, der Sänger, hat sich dann natürlich erstmal eine Solo-Karriere gewagt, hatte noch ein sehr erfolgreiches Album namens Spin, war in England sogar noch Platz 2, weil der Typ halt so ein Household-Name war. Hatte dann auch sehr schnell sein Coming-Out, sein 5. Solo-Album, was erst vor wenigen Jahren erschienen hat dann den sehr unverblümten Titel Homosexual, wo ich dachte, okay, klar, also immer raus damit und alles so, aber so das Coming Out war auch schon 20 Jahre davor so, also ist das jetzt so dein USP sozusagen, so dass du halt schwul bist? Keine Ahnung, ist noch nicht mal mehr in Australien gechartet. Also und der andere, wo man immer dachte, das ist so das Genie hinter der Band, Daniel Jones, der eben alle Instrumente bedient hat und so, hieß es damals, dass der eigentlich so schuld ist am Split der Band, weil ihm der ganze Fame zu viel wird. Obwohl Darren Hayes natürlich absolut im Fokus der Öffentlichkeit war und dass er eher so Produzent sein wollte, hat dann aber auch also sehr unerfolgreich ein paar Platten produziert und ist heute Immobilienmakler. Ich glaube, dass da noch was ganz anderes passiert ist. Es gab mal vor 15 Jahren ein Interview mit Darren Hayes, wo er gefragt wurde, hey, Savage Garden eigentlich, so, da war doch eigentlich noch Potenzial, wird es euch jemals wieder geben, so, gerade jetzt in diesem Revival-Jahrhundert, in dem wir leben. Und er sagte, er würde es nur in Erwägung ziehen, wenn diese Reunion in der Lage wäre, Krebs zu heilen. Also irgendwas muss zwischen den beiden passiert sein. So, weil er selbst wollte ja so im Spotlight bleiben, in seiner Solo-Karriere, also daran kann es nicht gelegen haben, da muss es irgendwie krass gekracht haben.
Aber im Savage Garden. Du sagst, man muss, da muss es gekracht haben, Das ist bis heute nicht
so. Man weiß nicht warum.
Geleakt. Und
genau.
Anders
auch erstaunlich. Bei den
Gallaghers, der Satz hätte ja auch von Noel Gallagher stammen können.
Genau,
wobei absolut. Der hätte dann nicht sich gewünscht, dass Krebs geheilt wird, sondern dass sein Bruder welchen bekommt oder sowas
asozial. Ja, oder dass er AIDS bekommt oder so, wie es damals ja zwei Mitgliedern von Blur gewünscht hat. Wofür sich auch, muss man hier mal dazu sagen, entschuldigt hat. Genau, wahrscheinlich gibt es irgendwann eine Netflix-Doku über Savage Garden, The Rise and Endless Fall.
Fabian, aber welche Band
hast du?
Australien Exclusive dann.
Wahrscheinlich, genau.
Welche Band ich habe, wir haben uns ja überlegt für diese Folge, dass es um Bands gehen soll, die wirklich riesengroß waren und die heute keiner mehr kennt oder sich dann plötzlich zurückerinnert, weil man bei dieser Band, anders als bei Namen wie Metallica, den Peppers, was auch immer, nicht mehr so genau weiß, was aus denen geworden ist.
Ja.
Bei dieser Band glaube ich, dass viele, vor allem voran du, gar nicht eigentlich wissen wollen, was aus denen geworden ist. Bitte dich für folgende Band an die Klippe oder hier an deinen Balkon, einen schönen Balkon zu stellen. T-Shirt aus, Oberkörper frei und dann breitest du bitte die Arme aus.
Oh Gott,
du
mir noch die Haare wachsen lassen, oder?
Ja, das wird schwierig bei dir. With arms wide open.
Oh fuck.
Eine Band, Stefan, von der du mir schon vorher gesagt hast, dass du immer die allerschlimmste
Folge selten
hast.
Eine Band so gehasst wie Creed.
Creed. Nicht zu verwechseln mit dieser neueren Rocky-Saga gleichen Namens.
Ah ja, stimmt, genau, Apollo Creed. Gute Filme, gute Filme. Schlechte Band, gute Filme. Inhaltlich kein Zusammenhang.
Heute bin ich absolut deiner Meinung. Ganz schlimm. Ich habe das jetzt auch für diese Folge nochmal versucht, mir anzuhören. Und ich bin wirklich aggressiv geworden nach anderthalb Platten. So viel habe ich geschafft.
Das heißt aber, du hast mindestens eine der CDs zu Hause. Weil du hattest mir ja gestern noch ein Bild geschickt, dass deine Vorbereitung beginnt mit ein paar CDs von Bands, um die es später geht. Da war aber auch eine Creed dabei. Und ich habe mir jeden Kommentar verkniffen, weil ich ja auch wollte, dass wir heute noch an einem Tisch zusammen sitzen.
Habe ich zu Hause und habe bewusst auch die CD eingelegt, damit auch mein Streaming-Algorithmus bloß nicht checkt, dass ich vielleicht solche Musik gut finden würde.
Aber irgendwann scheint dich da damals wie Millionen andere fasziniert zu haben, oder?
Ja, weil ich ja kurz vorher dem Grunge verfallen war.
Ja.
Kurz vorher heißt, wir reden hier vom Jahr 1997, da kam das Debüt von Creed raus, My Own Prison.
Oh Gott.
Und es war alles schon damals schrecklich pathetisch und breitbeinig und irgendwie muckerig und aber es hatte sehr für mich gute Momente, die halt wirklich den Grunge nicht weiterdachten, aber genau das aufnahmen. Also wenn du halt die ersten paar Töne oder erst paar Sekunden des Openers Torn von diesem Album hörst, denkst du wirklich, da singt irgendwie Lane Staley oder Scott Weiland, also das nimmt das genau auf, aber dann braten halt die Metal-Gitarren los.
Ja.
Anstrengend und Creed kam natürlich auch nicht aus Seattle, wie die genannten Grunge-Bands oder aus dem Umfeld. Sie kam aus Florida und ich finde, die pervertierten irgendwie mit der Musik und ihrem ganzen Habitus alles, wofür Grunge und auch Seattle stand damals. Ja, ne? Also ja. Scott Stapp, der Sänger, der war der Stiefsohn eines Pfarrers und Mark Tremonti, der Gitarrist, die lernten sich in Florida an der Uni kennen und waren damals schon recht konservativ. Also man kann ja das, was sie auf ihren Platten später machten, irgendwie auch Republikaner-Rock nennen, wenn man so möchte. Vor allen Dingen wurde es aber damals Christian Rock genannt. Denn die beiden waren, allen voran Scott Stapp, gläubige Christen. Nichts per se gegen gläubige Christen. Darf ja jeder glauben, woran er oder sie will.
Ja.
Solange man irgendwie niemandem schadet. Aber da kann man auch schon drüber streiten bei der katholischen Kirche. Christian Rock, also waren not my cup of Weihwasser, so im Nachhinein. In dem Moment, das hatten wir schon in der Folge mit Johannes Oerding, man hat ja in dem Moment gar nicht immer so auf Texte geachtet.
Ja. Gut, der Bandname hätte einen schon skeptisch machen können. Also Creed ist ja auch schon so.
Der Bandname hätte einen skeptisch machen können. Und auch, wenn man sich mal die Songs ein bisschen genauer angehört hätte. Also die Singles waren What's This Life For, genannter Torn, der Titeltrack My Own Prison und One. Und es ging natürlich so viel um so Glaube, Sünde, Suizid auch, Identitätsfindung. Und das ist ein Song namens In America heißt der.
Mhm.
Das war mir damals echt nicht bewusst. Da ging es um eventuell Zuspruch zu dieser Pro-Life-Bewegung, also gegen Abtreibung. Bei gleichzeitiger Kritik am irgendwie vielleicht nicht ausreichend konservativen Amerika. Da gibt es die Zeile Only in America we slaves to be free. Only in America we kill the unborn to make ends meet. So. Kurz mal durchatmen. Aber eben, Post-Grunge war damit geboren, das auf der Platte, das war, also musikalisch kann man jetzt schmierig finden, aber so nichts gegen zu sagen, es war Metal, Stadion Rock, es gab viele andere Bands, die das zur Zeit ähnlich machten, Godsmack zum Beispiel, die dann immer Metal-mäßiger wurden. Allein dieses Debüt von Creed hat schon 6 Millionen Einheiten verkauft und wurde gegen sechsfach Platinum hat es eingeheimst in den USA. Ich glaube deshalb, ich habe ja nie in den USA gelebt, schon gar nicht zu der Zeit, weil all diese Rednecks, no offense, oder vielleicht doch ein bisschen offense, und Wirtschaftsstudenten plötzlich so moderne Rockmusik hören konnten, die nämlich mit Nirvana und so gar nichts anfangen konnten. Also die, also Nirvana und Co. waren denen vielleicht ein weit zu schluffig, deprimiert, liberal, ja, was auch immer. Feministisch vor allen Dingen auch.
Ja, ja, genau.
So, und plötzlich gab es eine Band, die vielleicht so schamponierte und gegelte Haare trugen, wie die Hörer, Hörerinnen, Hörer vor allen Dingen.
Muskelbepackt
selbst. Genau, und dann ging es halt noch, es ging sehr erfolgreich weiter, 99 Human Clay, schon das Cover, wir blenden es euch
da
hier nicht ein.
Da ist dieser Typ, diese computeranimierte Typ, der aus so einer Kreuzung auftaucht oder so, oder da drin versinkt.
Wie so ein Wasserwesen.
Aus einem, unglaublich schlecht animiert.
Als ob jemand irgendwie schon damals mit KI rumgespielt hätte und das war der billige Versuch, also KI mit Windows 95 oder so.
Das gab man echt mit Corel Draw besser hin. Da gab es noch ein Album, das hieß, glaube ich, ich hab mal mit zwei Creed-Fans zusammen gewohnt und da war immer dann lagen überall diese natürlich sehr gesplitterten CDs rum, weil Leute, die Creed mögen, meistens sich nicht für Musik interessieren, sind nicht so nicht gut um ihre Tonträger kümmern. Und da gab es noch ein Album, das hieß Weathered, glaube ich, wo die Band in so einen Baum reinmontiert wurde, aber auch, also unsagbar.
Genau, hätte ich gleich noch gesagt, also schäbig. Das geht wahrscheinlich in die in der Kategorie schlimmste Cover der Albumgeschichte, würde ich das auf Platz 1 wählen.
Also
sofort mit so einem Meißel von so einem Typen mit so starken Oberarmen, wo man nur seine Arme sieht, in diesem Baumgeritz im Hintergrund geht die Welt unter oder neu auf, man weiß es nicht genau.
Mies.
Ganz, ganz weird. 99 erstmal Human Clay, schäbiges Cover, schäbige Musik, super erfolgreich. der Titel oder der Song Higher wurde
in diverse Bestenlisten
der Hardrock-Songs des Jahres gewählt.
Eieieiei.
Also diverse Chart-Erfolge, die man jetzt gar nicht alle droppen muss, Diamantenstatus und so weiter und so fort. Es
sind nur wenige Jahre zwischen Higher und Hey Ja. Viel besserer Song. Viel besserer
Song. Ich staune gerade über Stefans Synapsen. Super knödelig, alles super breitbeinig. Und dann gab es nämlich mit eingangs schon angespielten With Arms Wide Open und diesem Video, es gab sogar einen Grammy 2001 für den Song, dieses Video, da gab es diese Jesus Christ Pose und auch der Text dazu, nichts gegen Väter, die stolz sind, Vater geworden zu sein, aber
manche schreiben Bücher drüber.
Ohne Stolz aber.
Ja, ja,
genau. Eher mit einem Abgesang auf all das drumherum. Und Scott Stapp macht das Gegenteil und sagt, if I had just one wish, one demand, I hope, show you the world, I hope you understand, blablabla. Also, er will das Beste für seinen Sohn Jagger, wo eigentlich nichts gegen zu sagen ist.
Jagger
heißt der Sohn auch noch. Und ich glaube, Stefan, du hast mir vor Jahren schon mal gesagt, dass es deiner Meinung nach nicht einen guten Song von Bands gäbe, wo die Väter meistens dann, wenn wir von Bands mit Sängern reden, über ihre Kinder singen, genau. Und sein gute Songs.
Little James von Oasis und so.
Zum Beispiel.
Ja, ja, das klappt einfach nicht.
So, und danach ging's, Hater werden sagen, zum Glück, das versuchen wir objektiv hinzukriegen, ging's bergab in jeglicher Hinsicht, also ästhetisch, wir sprachen gerade drüber, musikalisch, kommerziell auch ein bisschen, die konnten nicht mehr ganz an die Folge vor anschließen. Der Bassist Brian Marshall stieg aus, unter anderem, weil er dummes Zeug geredete. Er behauptete, dass Scott Stapp der bessere Songwriter als Eddie Vedder von Pearl Jam wäre, wo selbst Scott Stapp sagte, Alter,
Mama. Dafür hatte ich ihn rausgeworfen, oder?
Nicht für dieses Riesenlob. Das haben alle gedacht. Aber in Wahrheit litt dieser Brian unter Alkoholismus, etwas, was Scott Stapp dann auch ereilen würde. Und ich erzähle es nur deshalb, weil das wahrscheinlich jetzt ganz ganz stellvertretend für leider viele Karrieren aus diesem weitergefassten Genre steht. Also Scott Stapp, der hat diese Suchtthemen auch schon thematisiert, lyrisch, und der klappte danach auch völlig weg. Der wurde süchtig nach einem Autounfall, also alkoholsüchtig war er dann wohl auch schon, kurz nach dem Rausschmiss seines Bandmitglieds, und dann hat er einen Autounfall gehabt, Gehirnerschütterung, Wirbelverletzung, er wurde abhängig von Schmerzmitteln, dann gab es ein Konzert, wo ihn Konzertgänger später verklagten, weil er irgendwie so intoxicated auf der Bühne gewesen wäre, dass er gar nicht zustande bekommen hätte. Creed lösten sich auf, der Rest der Band mit diesem Brian Marshall wieder gegründeten Alter Bridge, die es bis heute gibt, mit dem Sänger Miles Kennedy. Stapp brachte ein Soloalbum heraus, bis heute drei weitere. Creed machten 2019 eine Reunion, neues Album Full Circle, tourten wieder und dann kam wieder nix. Nix deshalb, wie man auch heute mit Abstand weiß, weil Scott Stapp wieder krankheitsbedingt in ein Loch fiel, wie man so sagt. Es gab krasse Schlagzeilen. Also schon 2003 hat er später berichtet, hätte es einen Suizidversuch gegeben. Es folgten Prügeleien mit 311, einer anderen Band. Eine zweite Ehe, Festnahmen. Es gab auch Furchen hier Klagen wegen eines Sexvideos, auf dem Kid Rock und vier Frauen zu sehen waren. Ja. Wo dagegen geklagt wurde, dass das veröffentlicht wurde, wurde nicht veröffentlicht. Er hat später im Podcast auch gesagt, schlimme Sache, dass seine Eltern ihn physisch irgendwie missbraucht hätten, in the name of God, was auch immer das hieß. Man will gar nicht wissen, ich will auch keine späteren Straftaten damit entschuldigen, was irgendwie früher einem passiert ist, aber so ein bisschen hilft das, glaube ich, so zur Einordnung.
Der hat wohl mit so einer Stechuhr gelebt, habe ich irgendwo mal gelesen, dass der immer so, jetzt hast du 20 Sekunden dein Zimmer aufzuräumen und sonst ereilt dich die Faust Gottes oder so.
So, und dann werde ich meinen Kindern nun mal damit drohen, so, wenn ihr es hier nicht hört, dann
müsst ihr euch den Podcast von Papa anhören.
Nee, dann müsst ihr euch eine Platte von Creed anhören. Es gab 2014, gab es so selbstgedrehte Videobotschaften von ihm, die so live gingen, ganz, also live, die irgendwie online auftauchten. Und daran hat er unter anderem behauptet, man hätte sein Bankkonto eingefroren, er sei pleite, er schlafe im Auto und man hätte es irgendwie auf ihn abgesehen. Und es gab Telefonmitschnitte von Anrufen bei seiner Frau, wo er erklärte, also er war überzeugt, dass er von der CIA verfolgt wird und er soll irgendwie seiner Frau und den gemeinsamen Kindern indirekt gedroht haben. Ein paar Monate später kam die Erklärung, psychisch krank, was alle schon ahnten, bipolare Störung, er gab sie in Behandlung und das ist angeblich im Griff mittlerweile. Und weil es hier darum geht, was ist aus denen geworden? Die richtige Reunion, die dann auch wieder keine war, gab es dann 2023. Da ging sie auf Tour, The Summer of 99 hieß die Tour. Mhm. Da weiß man schon, wo es irgendwie hingeht. Ja, so nochmal wie früher. Mit Support von Three Doors Down, du weißt, genau. Kryptonite, das waren so Trump-Fans, die haben immer schon so regelmäßig bei den Troops gespielt und haben auch bei der Trump-Einführung gespielt, wie schon vorher bei der Einführung von George Bush auch. Genau. Und da gab es Kritik und dann haben sie gesagt, so, ey, uns geht's hier nicht um Trump zur Erklärung, sondern es geht darum, dass es die Inauguration von einem Präsidenten ist, also was ganz Großes, Patriotisches für unser Land. Da machen wir natürlich mit, große Ehre.
Kann ja nur gut sein.
Ja, so, genau. Bisschen gruselig fand ich abschließend noch, dass ich online las, dass jetzt auch unter anderem wegen dieser Tour Creed jetzt wohl wieder unter jungen Männern sehr populär wurden im Jahr 24, weil ein paar Songs von denen auf TikTok viral gingen. Und das finde ich dann so ein bisschen gruselig, weil es einerseits heißen könnte, sind das junge Typen, die vielleicht auch so jetzt republikanisch gewählt haben.
Ja, sind ja mehr, als man denkt.
Und die plötzlich so einen Soundtrack zu ihrem konservativen, patriotischen Mackerlegen haben.
Passt hier wieder gut zusammen.
Oder sind das Leute, die sich denken, zwischen all der harten Musik suche ich aber irgendwie auch das Fragile, das mich selbst reflektierende, was ja in diesen Texten auch mal drin war.
Ja.
Man weiß es nicht. Das beantwortet jedenfalls die Frage, was zog es nach sich? Und im Post-Grunge, da hatten wir auch mal eine Folge zu machen, das können wir uns alle sparen, weil wir wollen ja auch über Dinge reden, die wir gut finden. Da gab's so Fuel, Matchbox 20, auch riesengroß gewesen. Stain, Puddle of Mud, Hoobastank, Nickelback natürlich.
Hoobastank.
Und dann ging's schon in Richtung New Metal damit ja so ein bisschen.
Ja.
Und heutzutage, genau, Stichwort Republikaner, die tun sich auch schwer, musikalische Supporter für ihre Feste zu finden. Mhm. Also Kid Rock tritt da nach wie vor auf Three Doors Down, Creed, glaube ich nicht, aber es gibt bestimmt viele Hörer. Und es gab, Stichwort Post-Grunge, noch mehrere andere Bands, aber eine vor allen Dingen, die ich besser als Creed fand, immer noch finde, über die rede ich später, nachdem ich jetzt endlich wieder Stefan das Mikro übergebe.
Jetzt wird's ganz leicht. Jetzt wird's ganz oberflächlich. Weg von den Own Prisons und weg von Alkoholismus und Prügeleien und Sexorgien. Jetzt wird's eigentlich wirklich totales Soft-Target. Ich will auch gar nicht so auf die jetzt irgendwie einhauen, aber eigentlich ist es so fast wie die Teletubbies zu kritisieren. Es geht um folgende Band. C'est la vie, die erste Single der britischen Girlband Bewitched, damals schon mit so einem Gender-Sternchen hinter dem B. Die wurden damals so, das war am Ende der 90er schon, so 97, 98 ging's los.
Darf ich ganz kurz fragen?
Ja.
Kennst du den Grund für dieses Sternchen?
Das ist, glaube ich, genauso wie bei NSYNC. Was auch eigentlich verrückt ist, dass kein Mensch richtig weiß. Also die Leute wissen ja nicht mal, wo man den Apostroph bei Guns N' Roses
das
setzt.
Das wollte ich auch gerade
nämlich
sagen.
Nach dem N. Aber bei NSYNC ist ja auch völlig, also hier ist mein Apostroph links, dann wieder rechts, dann ist ein Sternchen irgendwo. Und
dann
so.
Mal in Versalien geschrieben, dann nicht.
Genau. Also das ist eigentlich, als würde man heute, glaube ich, wobei heute auch sehr viele Bandnamen und generell Künstlerinnennamen so Versal gesetzt werden. Gerade wenn irgend so ein neues Album auf Streamingdienste gestellt wird, ist immer alles Versal bei Billie Eilish und so, damit einem das sofort irgendwie so ins Auge springt. Aber eigentlich, wenn es ja auch irgendwie so um Branding und so geht, ist es eigentlich Wahnsinn, so ein Produkt, wenn wir es mal so nennen dürfen, rauszustellen, wo die Schreibweise nicht klar ist. So.
Was ja auch in Suchmaschinen keine Rolle spielt, ob du das groß oder klein schreibst, ja. Aber Coldplay zum Beispiel sind ja auch so eine Band, die spielen sogar mit irgendwie großen und kleinen Buchstaben
genau.
Ein Spiel, also es ist ein bisschen behämmert, finde ich, aber gut.
Ja, ja, stimmt, diese neue Single, wird die Feels Like I'm Falling in Love oder so, also gar nicht mehr so neu, die einfach alles zusammengeschrieben ist. Und ich denke, was das für ein blöder Titel, also, es ist euer einziger Versuch, den interessant zu machen, indem man ihn zusammenschreibt. Genauso wie man diese unerträglich langweilige Musik irgendwie versucht aufzupeppen, indem man immer alles lila und pink und mit ganz vielen Farben irgendwie überstreut.
Design, Layout, Marketing ist in dieser Welt die halbe Miete.
Genau, und das Kerngeschäft, der Bandname, der wird ignoriert, ähnlich wie bei der Band Bewitched. Damals im Fahrwasser der Spice Girls natürlich nach oben gezogen. Ich war ein riesen Spice Girls Fan, verteidigt die auch nach wie vor und fand dann das einfach so wahnsinnig lame. Also da gab es ja dann auch noch die All Saints, das war ja so eine R&B-Urban-Version von den Spice Girls, die edgier waren und so, mit Chili Peppers Cover und so.
Die ich immer verwechseln würde, glaube ich. Das klingt ja ein bisschen gemein, ne? Aber
ja, es sind halt, ja, das kann man schon gut voneinander. Die hatten Never Ever zum Beispiel. Never Ever Forget.
Naja, die Songs, so klar, kann ich zuordnen. Aber ich habe auch neulich ging es jetzt um Kate Nash, weil die jetzt zum Beispiel gerade erklärt hat, dass sie mit ihrer Tour die Absurditäten des Live-Geschäfts heutzutage auch nicht mehr genug Geld verdient, obwohl man immer glaubt, die verdienen über Künstler, über Live verdient man überhaupt noch Geld. Die nicht, weil die Tickets zu teuer waren, gehen die Leute auch nicht hin. Und sie verdient sich jetzt Geld mit OnlyFans-Account, wo sie Bilder ihres Hinterns verkauft.
Ah, und so wie Lily Allen ihre Fußbilder ein enormes Geschäft macht.
Genau, und da habe ich mich auch dabei erwischt, dass ich natürlich musikalisch die Songs kenne und weiß, wer was. Und ich weiß auch, wer wie aussieht. Aber mein Kopf wirft diese beiden Personen immer zusammen.
Ich habe Kate Nash am Anfang immer für die weibliche Version von Nash Kato, dem Sänger von Urge Overkill, gehalten.
Oh Gott.
Aber bei Kate Nash finde ich es ja wirklich bedauerlich. Also, dass die ja auch einfach, also das war ja, also dieses House of Bricks, ihr erstes Album. Und, Foundations waren ja riesen tolle Songs. Und vor allem war das ja auch einfach was sehr, also super feministisches und so. Also, dass die jetzt irgendwie so Nackedei-Bilder von sich verkauft, finde ich.
Ja. Das
die
ist ja auch diese Glow. Das schenkt sich ja niemand zu.
Und stimmt,
sie sagt,
ja,
sie
ja.
Findet das super cool, dass sie damit ein bisschen extra Geld machen kann. Das ist ja auch ein Punk-Statement.
Ja, sie hat ja so viele verstanden. Punk-Platten und so, genau. Diese Wrestling-Serie und so.
Genau, Glow. Und hat sie nicht auch bei Orange is the New Black mitgespielt?
Das weiß ich nicht. Ich würde mich in jedem Fall, die ist ja auch schnell abgestürzt. So zweites Album damals schon ziemlicher Flop und so. Da hatten so ein richtiges Riot-Girl-Album. Also ich will das gar nicht in Frage stellen, was sie da alles macht. Ich würde nur sagen, ich würde mich eher über neue Musik von Kate Nash freuen, als über Bilder von ihrem Popo.
Würdest du dich auch über neue Musik von Bewitched freuen?
Nein, überhaupt nicht. Ich fand die wahnsinnig langweilig, eben weil ich so diesen Mega-Pop-Entwurf der Spice Girls einfach so gut fand. Und das war halt auch, die hatten noch eine andere Zielgruppe. Die waren wirklich nochmal so jünger angesetzt. Also das war eigentlich schon so für, deswegen ist es auch wirklich schwer, so die zu kritisieren. Also das war so derartige Tralala-Musik und diese Videos waren wirklich nah dran schon an so Vorschul-TV. So, also das war auch noch, da war noch nichts Sexualisiertes dabei oder so. In diesem Celebi-Video hüpfen die auch durch so eine Graslandschaft, eben wie die Teletubbies. 4 Nummer 1 jetzt hintereinander, Rollercoaster, was allein schon den unangenehmen Life is a Rollercoaster von Ronan Keating. Der aussieht wie der Typ von der FDP, Christian Lindner.
Oh Gott, das hättest du nicht sagen können. Jetzt versaust du mir das gute Image von Christian Lindner dadurch.
Alles Nummer 1 Hits und ich dachte, ey, die Spice Girls hatten damals ja so einen mega Run mit Nummer 1 Hits. Alles bis auf, gab nur Stop war nicht Nummer 1. Ich glaube, weil Candle in the Wind damals Nummer 1 war von Elton John, wo ja alles abgeprallt ist.
Das war 97, ne?
Genau.
Nach dem Tod von Lady Di.
Und deswegen dachte ich jetzt, Bewitched soll jetzt nicht diesen Spice Girls Rekord einstellen. Aber ja, halt Musik für 10-jährige Mädchen letztlich. Dieses Bewitched, also dieses Hexenartige haben sie noch aufgegriffen, indem sie den das Titelthema der Es gab diese Sabrina, diese Hexen-Sendung.
Die ist nie dann gesehen, auch, aber riesengroß gewesen.
Genau, gab es auch als Zeichentrickfilm und haben sie zum Beispiel den Theme-Song damit gemacht. Und aber halt auch einfach ganz klar eine Band, die nichts zu sagen hat. Und es war dann auch schnell vorbei. Weil die Zielgruppe, die haben, muss man ja auch sehen. Also die Musik, die du mit 10 hörst, ist wahrscheinlich nicht mehr die Musik, die du mit 14 hörst. So, also das ist dann auch schnell vorbei und da wächst nichts Neues nach, weil es für die dann schon wieder einen neuen Eck gibt. Also die hatten, die Karriere war einfach so automatisch sehr zeitlich beschränkt gemessen.
War das von Anfang an klar oder war das, wie bei anderen Bands, über die wir heute reden, nicht so abzusehen? War da irgendwie die Hoffnung, das ist eine Band, die über Jahre aufgebaut werden kann und die
wahrscheinlich 10 Jahre also, bleiben? Klar, also davon würde ich ausgehen, dass es immer irgendwie so, dass alles so auf Langlebigkeit ausgelegt ist, ja auch so wie jede Boyband, wir werden auch ein paar Boybands sprechen, aber da ist ja immer so das Zeitfenster eigentlich so 2 Jahre und dann ist deine Zielgruppe nicht mehr 14, sondern 16 und hört Nirvana oder Olli Schulz oder so und dann interessiert man sich für sowas nicht mehr. Und für die jeweils nächste Generation oder Alterskohorte gibt es dann einfach schon den nächsten Act. So, also die haben einfach wenige Chancen.
Wenn genau du das sagt schon auch mal Eloy de Jong von Call in the Act im Interview, dass es genau dieses Zeitfenster ist, was man hat.
Genau.
Pubertät beginnt langsam, die vorrangig weiblichen Fans suchen sich dann da so Helden,
genau.
Bis sie dann wirklich die ersten eigenen Boyfriends finden und es ist schon wieder vorbei.
Dann ist es wieder vorbei, genau. Das heißt, in der Zeit muss wahnsinnig viel veröffentlicht werden, du stehst total unter Druck, du musst von einem TV-Auftritt zum nächsten und brennst halt dann auch einfach irgendwie aus. Bei Bewitch ging es dann nochmal so weiter, dass es gibt ja also diverse Reunion- Shows oder Comeback-Shows, gab es auch im deutschen Fernsehen, im britischen heißt sowas The Big Reunion, da haben sie sich dann nochmal zusammengetan, da gab es auch nochmal eine EP, die überhaupt gar nicht mehr gechartet ist und dann gab es eine Single zum 25. Geburtstag dieser Band, die auch keinen mehr interessiert hat und vor einem Jahr gab es so ein Statement, dass sie jetzt einfach erstmal ganz viele sich als Single-Band verstehen und ganz viele Singles raushauen wollen. Die werden dann irgendwann zu einem Album geführt und dass da noch ganz viel in der Pipeline sei, was ja wirklich schon so ein Spruch ist wie in so einem Marketing-Meeting irgendwie so. Wir haben da noch ganz viel und so und das klingt ja auch eher schon wie eine Drohung und wird wahrscheinlich nie umgesetzt, weil das einfach niemanden interessiert. Allerdings auch in der kurzen Zeit waren die auch in den USA ziemlich erfolgreich, was man sich vorstellen kann, weil das einfach halt auch jetzt weniger edgy als, wie gesagt, die All Saints und so waren, weil man die einfach vermarkten konnte, weil das so Everybody's Darlings waren, so aalglatt und sowas. Das funktioniert natürlich auch in einem Massenmarkt für den USA.
Der einzige Unterschied ist vielleicht der, und auch hier will ich nicht werten, was man besser zu finden hat oder nicht, aber von Bands wie diesen hätte man wahrscheinlich trotz dieses Satzes, was dann alles in der Pipeline ist, nie den Satz gehört, unser nächstes Album wird das Beste.
Ja, das stimmt.
Das was viele so Rockbands sagen, wo du schon sagst, ja, come on.
Und vom letzten, dann also immer das jeweilige Album davor überhaupt nicht mehr live spielen, sondern nur noch das Material von den ersten beiden Alben.
Genau, aber ein jeweils neues Album bringt natürlich die Legitimation mit sich, wieder für Touren gebucht zu werden.
Genau, genau. Ähnliches Schicksal bei den nächsten Bands, vermute ich oder weiß ich, die du hier auf den Zettel geschmiert hast. Nicht geschmiert hast, sondern formschön ausgedruckt.
Formschön ausgedruckt, ich habe auf Groß- und Kleinschreibung geachtet.
Und auf die Gender-Sternchen. Fabian, um wen geht's?
Es geht bei meinem nächsten Take um 2 Bands gleichzeitig, nicht nur um eine. Anders als es sich eigentlich der Höflichkeit halber gebietet, geht es doch mit der Männerband los. Mhm. Würden wir weiterhin so schlechte Wortwitze machen, wie wir es oft machen, könnten wir sagen, wir haben schon über diese Band gesprochen. Es ging eben um George Bush. Aha. Oder wir können sagen, da ist doch was im Busch.
Da ist doch was. Da ist ohne Zweifel was im Busch, um beide Bands zu vereinen. Hoho.
Huhuhu. Mic drop, Stefan. An dieser Stelle. Genau, also es ist hier so ein bisschen sippenhaft, schickt sich eigentlich nicht, aber hier finde ich, ist ja das Schöne, dass, Achtung, der Schöne, plötzlich vor allem der Mann von war, nicht umgekehrt, Frau von. Er war Mann von einer anderen. Schön, wenn man das trotzdem ausführen darf. Weil wir das über hier zu sprechenden Geschlechter sagen, darf man auch mit Oberflächlichkeiten anfangen, denn da hört es ja nicht auf.
Es ging bei dem ja auch immer drum, dass er so schön ist. Das war ja auch er hat es selber ja auch so als Makel wahrgenommen, dass er gesagt hat, es wird ihm immer vorgeworfen, dass er zu schön ist, um wirklich irgendwie down zu sein und entsprechend authentische Grunge-beeinflusste Depri-Rockmusik zu machen. Ich hieß ja immer, das kann doch gar nicht sein, dass dem schlecht geht. Schaut den doch mal an. Also das war ja auch Teil seiner.
Und die gleiche Ausrede habe ich immer benutzt, wenn ich gefragt wurde, Fabian, warum schreibst du eigentlich keine Songs, du bist kein Musiker? So, ey, guck mich an.
Ich brauche das nicht.
Das ist keine Chance. Genau, also war der Mann von, bis er so irgendwann nicht mehr war. Ich finde tatsächlich, sie hätten die Backhams der Rockmusik werden können.
Oh ja.
Waren es ja zwischendurch auch.
Ja.
Also die Rede ist von, wer es immer noch nicht gecheckt hat, Gavin Rossdale, Sänger, immer noch Sänger von Bush. Und Gwen Stefani, Sänger von No Doubt, kein Zweifel. Aber von vorne. Bush ist auch so eine Band, die ich mit der 90er total gerne gehört habe, weil du mich eingangs fragtest.
Ja.
Live habe ich genannt, Bush, das war eine ähnliche Zeit. 1994. Aus London, das ist mal das ist der erste wichtige
Muss Fakt. Muss man immer dazu sagen, weil man immer denkt, dass die Amerikaner, US-Amerikaner sind, weil die auch in England null Erfolg hatten und in den USA halt die Multimillionen verkaufende Band.
Und ja auch so Klang.
Genau.
Das war ja nichts Britisches, ja. Das hatte nichts mit dem dort grassierenden Britpop zu tun oder nichts. Trip-Hop oder irgendwas.
Nichts.
Obwohl, das später doch, das Letztere, da komme ich gleich zu. Ich finde, es stimmte trotzdem oder deswegen einfach alles. Und das meine ich nicht so als Vorwurf des Reißbretts, sondern ja. da kam alles Gute zusammen. 16 Stone, das Debüt kam im November 94 raus, ein halbes Jahr nach Cobains Tod, wurde aber schon früher aufgenommen, im Januar. Und die Band gab es auch schon seit 91 oder 92. Also natürlich konnte man ihr vorwerfen, dass sie irgendwie da versucht haben, was zu kopieren. Aber das, wie ich finde, eigenständig genug, also das wurde jetzt nicht komplett ausgeschlachtet, das Grunge
davon. Nein, überhaupt, das war völlig solide, das war auch sehr poppig einfach.
So. Ja, und diese Sound, Ästhetik, Attitüde, so war natürlich ähnlich. Aber Rossdale war eben nicht nur so eine Abziehfigur. Also es gab Songs auf der Platte über toxische Männlichkeit, bevor das irgendwie ein Begriff war. Also das schon so von einer Attitude.
Obwohl der ja auch immer oben ohne so auf der Bühne stand und so. Und meistens immer, weißt du nicht, Bush war ja damals auch so, was dann später Placebo waren, die meiste Festivalband. Also man konnte auf kein Festival, ohne dass der Bush irgendwie spielen. Und der hatte dann meistens immer diesen Move, dass es so nackt dasteht, also oben rum. Und dann seine Gitarre spielt und sich ganz schnell so um sich selbst dreht. Mhm. Und während das noch immer weiter in Gitarre spielt, was ich damals auch nicht, also ich hätte mich sofort übergeben müssen. Nicht aber, vom Hinschauen, sondern vom Selbstmachen.
Ja, achso, jetzt verstehe ich, was du meinst, okay. Trotzdem, das passt genau dazu, was du eben sagtest, dass er das irgendwie wusste und gleichzeitig damit haderte, dass er gut aussah, aber gleichzeitig ja. Natürlich, ich dachte, ey komm, wenn ich daraus nichts mache, bin ich auch selbst schuld.
Ja.
Also er sah verdammt gut aus und er wusste das, sein Songwriting hielt mit, fand ich. Und der machte ein bisschen das, was zwei Jahre später Brandon Boyd von Incubus auch machte. Also
oh, ja.
Im Grunde zwei Posterboys der Rockmusik, die das jetzt wegen der mutmaßlichen Dürre ihrer Musik, die ja nicht da war, nicht nötig gehabt hätten,
ja.
Das aber trotzdem taten. Und dazu kommt, dass auch bei Bush die anderen Mitglieder so ein, bei allem Respekt austauschbar genug aussahen, dass er der alleinige Hingucker war.
Ja, ja.
Also der war der Star der Band, obwohl ich damals immer ihn verwechselt habe mit dem Drummer. Oder ich dachte, das wären so Zwillingsbrüder, weil die so ähnliche Frisuren hatten. Und ich habe das auf dem Cover immer nur so anhand des Haaransatzes jetzt unterscheiden können.
Weißt du, was gefährliches Halbwissen? Ich glaube, dass der Bassist in den 80ern bei der fantastischen britischen Popband Transvision Vamp war, die mindestens zwei Megahits hatten, Baby I Don't Care und I Want You, glaube ich, hieß dann, so wie Savage Garden, oder? I Want Your Love hieß der, genau. Zwei Riesenhits. Wendy James war die Sängerin, war damals sogar mal auf dem Musikexpress-Cover. Die hat auch immer sehr, sehr mit ihrer Weiblichkeit gespielt und immer so fast nichts an und alles. Und das war aber halt so eine Roxette-artige Band und da war der. Und das wurde denen damals auch zum Vorwurf gemacht, dass jemand mit so einer Pop-Vergangenheit ja wohl bitteschön nicht in einer Grunge-Band sein kann. Also da war noch mehr in dieser Band, obwohl man die jetzt nicht gesichtsbekannt war natürlich. Da war noch mehr drin.
Und immer wenn Stefan behauptet, es gäbe Bands, von denen er weniger Ahnung hätte als andere, kommt er mit sowas um die Ecke.
Ich habe alle drei Alben von Transvision Vamped. Also das dritte ist ein psychedelisches Popmeisterwerk, das niemand mehr gekauft hat. Mit Country-Anleihen.
Würden wir eine Playlist zum Podcast haben, würden wir sagen, wir packen es da rein.
Genau, in die Shownotes.
Ja. Little Things war die einzige Single, wo der Vorwurf standgehalten hätte, das ist so ein bisschen Nirvana-Rip-Off, also so im Aufbau, Dynamik, so Smells Like Teen Spirit, das war dann, wenn dann ihr Song nicht so erfolgreich, der Durchbruch war Come Down. Und Come Down war angeblich der erste Song, den Gavin Rossdale jemals geschrieben hat. Und da gibt's, das passt thematisch wieder so ein bisschen zum Grunge oder zu dem, wo sie sich verortet haben, da gibt's die Zeile: All police are paranoid, so am I, so's the future. Also das ist ein bisschen desperate oder so getan, als wäre desperate. Wir hören hier mal kurz rein. Dazu gab es dann auf dem Album Glycerine, also die Ballade, die auf jedem Mixtape stattfand. Mm. Und du hast eben schon gesagt, Stefan, in ihrer UK-Heimat interessierte sich niemand dafür.
Ja.
In den USA totaler Breakthrough, 6-mal Platin. Dann kam das zweite Album Razorblade Suitcase.
Ich glaube, sogar auf Nummer 1 direkt eingestiegen.
Sagt ja so oft über zweite Alben, wären die schwierigen. Und genau, es wurde ein Erfolg, aber ja, das war schon das Schwierige. Denn sie wollten es dort unbedingt wissen. Das wurde in Abbey Road Studios aufgenommen mit Steve Albini, der Produzent von Nirvana's In Utero zum Beispiel.
Erstaunlich genug, weil das ja eigentlich so überhaupt nicht, also das war ja auch so sehr cineastischer Sound. Das war ja so riesig, also dass so jemand wie Steve Albini, der ja für sehr kargen, also In Utero Sound irgendwie steht, sowas überhaupt.
Das war der totale Versuch, sich ganz schnell von diesem Vorwurf abzukoppeln, wir kopieren nur Grunge, wir sind eigenständig. Das haben sie dort nach weiteren Alben versucht, das hat dann songweise mal geklappt, aber nie so richtig, meine Meinung. Aber was ich viel krasser finde, ist, als das als nur dieses diese vorherigen Grunge- und Cobain-Vergleiche und Steve Albini als Produzentenwahl, dass, Achtung, Gavin Rossdale kurz mal Courtney Love gedatet hat.
Oh, wow.
1995. Und das ist doch alles zu viel und zu close, ne? Da hast du gleich kurz noch mehr. Swallowed war die Lead-Single, war kommerziell alles erfolgreich, aber irgendwie, das waren so Experimente, es gab keine Hooks, es war so der Versuch eines eigenen Sounds. In einem Song gab es auch so eine Courtney Love-Referenz sogar. Und im Jahr darauf gab es so ein Remix-Album. Ich sprach eben darüber, dass wir noch ein bisschen elektronischer werden hier oder die Band. Wahrscheinlich deshalb, weil im UK so Trip-Hop und Drum-Bass doch noch immer irgendwie angesagter war. Ich weiß nicht, ob das der Grund war, aber ich glaube, Deconstructed hieß es.
Genau.
Und nach dem dritten Album 99, The Science of Things, noch mehr Elektronik.
Genau. Letting the Cable Sleep und so.
Ja, genau.
Gute Momente. Sind die Kabel schon im Titel. Und War Machine, das war schon alles dann so elektronischer im Titel. War Machine war der einzige Bush-Tonträger, den ich hatte, weil die alle B-Seiten Hits aus den bisherigen Alben in Live-Versionen waren. Da dachte ich, da 4 Tracks drauf, 10 Mark, habe ich alles, was ich von Bush brauche.
Golden State 2001, 2 Bandleader stiegen danach aus, das war alles irgendwie nichts mehr. 2002 hat diese Band Bush sich aufgelöst. Gavin Rossdale gründete Institute, stand hier und da vor der Kamera.
Mit so einem Pferdecover, oder? Da waren lauter so galoppierende Pferde, die so aus dem Wasser rauskommen.
Das haben irgendwie echt aus diesen Solo, also nicht ein Solo-Album, das ist ein Musiker, was sollen sie machen und warum nicht? Weil wir eben über Silverchair sprachen, das hat Daniel Johns ja auch gemacht. Solo-Album oder auch ein anderes Bandprojekt, The Dissociatives, wo es auch so Elektroversuche und so, wo einige sagten, das ist ja wahnsinnig total unterschätzt gewesen. Wurde bei Institute, glaube ich, nicht gesagt.
Nee, da wurde gar nichts gesagt.
Es gab 2010 eine Reunion, die man nur bedingt so nennen kann. Es gab seit 5 weitere Alben. Bush gibt es bis heute, aber aktuell ist, wir sprachen eben über Live und Ed Kowalczyk und bei Bush ist es ähnlich. Gavin Rossdale ist das einzig verbliebene Mitglied.
Man nennt sich halt Bush, weil es bekannter ist als Gavin Rossdale. Niemand interessiert diese Alben. Ich finde es trotzdem erstaunlich, dass der halt einfach so weitermacht.
Ja.
Also, dass der trotzdem.
Das ist auch kein Scheiß. Also, das kann man sich.
Ja, das ist alles nicht schlecht. Aber dass der halt auch einfach Musiker ist. Das muss ich machen. So.
Und um die Kurve kurz zu kriegen zu meiner Traumpaar-Einleitung. Achtung, Gossip oder nicht Gossip. Es ist ja auch Musik. Geschichte einfach. Ja. Ihr wisst es im Groben wahrscheinlich alle. 1995 schon lernte Gavin Rossdale Gwen Stefani kennen. Die spielte damals in der Ska-Sensation No Doubt. Und tatsächlich waren Bush mit schuld oder mitverantwortlich dafür, dass No Doubt so groß wurden. Denn No Doubt spielten damals bei der US-Tour von Bush im Vorprogramm.
Ah, das wusste ich nicht.
Ja.
Da ging es dann los.
Okay, ich auch nicht. Da lernten die sich kennen. Kam zusammen für, ich weiß nicht wie lange, denn die Sache mit Courtney Love, die ich eben ansprach, die so gelaufen seien, als die beiden dann wieder ein paar Monate getrennt waren. Courtney Love sagt auch, ja, ich musste mir viel Scheiß anhören damals, weil das wäre doch irgendwie zu nah und zu ähnlich an Kurt Cobain. Surprise.
Stimmt ja auch.
Yeah. Und dann auch, oh Gott, also begebt euch nicht in Suchmaschinen zu diesem Thema. Da findet man gleich Schlagzeilen, wie Courtney Love groß irgendwann mal rausposaunte. Sie habe Sex mit ihrem Ex gehabt, während der wieder mit Gwen Stefani zusammen war.
Alter Schwede.
Das, haben sie offenbar aber alles erstmal hinbekommen. 2002 heiratete dieses Traumpaar der Rockmusik, kriegen 3 Söhne und waren so ein bisschen mit zeitlichem Voraussprung irgendwie das, was später so ein bisschen Chris Martin und Gwyneth Paltrow
waren. Oh ja, genau.
So, also ein Glamour-Paar der Rockmusik oder Popkultur in dem Falle. Dann ließen sie sich aber, ich glaube, 2015 reichte Gwen Stefani die Scheidung ein, angeblich wegen Ehebruch ihres Mannes. Und 2016 ließen sie sich scheiden. Und Gavin Rossdale, das interessiert unsere deutschen Hörerinnen und Hörer, war danach einige Zeit mit Sophia Tomalla zusammen. Kannst du dich daran erinnern?
Ja, obwohl ich nicht genau weiß, die war auch mit Till Lindemann zusammen?
Die war vorher mit Till Lindemann zusammen, später unter anderem mit so einem deutschen berühmten Torwart und so weiter.
Ach, der ist so Vicarius oder so.
Genau,
Lori. Der auch so ein schöner ist.
Ja, ja.
Genau, Florian Karius oder so.
Lorio, würde ich schon sagen.
Lorio.
Wir kennen uns mit Fußball gar nicht aus.
Genau. Hört's gerade.
Karius und Baktus. Und No Doubt, von dem war ja dann lange nichts zu hören. Oder erstmal kurz zu Gwen Stefani selbst. Die heiratete danach den Country-Superstar Blake Shelton, den sie schon kennenlernte, während sich dieser Scheidungsprozess irgendwie in the making befand. Sorry oder not sorry für den Gossip again. Ich finde aber, wenn wir über diesen Titel dieser Podcast-Folge reden, also Bands, die zu Recht oder Unrecht in Vergessenheit gerieten, ja. Bands, die mal groß waren. Und genau, da würde ich sagen, Bush ist zu Unrecht in Vergessenheit geraten, weil das irgendwie damals, das hatte irgendwie Hand und Fuß. Ihr Folgewerk trug selbst dazu bei, dass das dann irgendwie alles ein bisschen egaler wurde. Die waren eine der bestselling Rock-Groups der 90er.
Ja.
Und bei No Doubt, das finde ich deshalb super spannend, weil Leute wie wir und auch Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts wissen, dass es diese Band Anfang der 90er, ich glaube zwischen Ende der 80er gegründet in Kalifornien, dass es die gab und dass die damals riesengroß waren oder wurden Mitte der 90er und jüngere Leute, die Gwen Stefani kennen, vielleicht keine Ahnung davon hatten, weil für sie Gwen Stefani erst der shiny Popstar der Nuller war, die vorher schon eine ganz andere Karriere hatte. No Doubt, das wusste ich zum Beispiel nicht, die haben angefangen als Madness Coverband und der Durchbruch kam mit diesem dritten aus der poppigen Album Tragic Kingdom.
Genau,
Don't Speak, wir hören kurz rein. Das war ihr größter Hit, obwohl für ihren Sound typischer Songs wie Just a Girl waren. Ich fand auch so wie Gwen Stefani damals auftrat, hat sie ja im Grunde vieles aus den 90ern fast vorweggezogen und damit aufgegriffen, was woanders auch populär wurde. Wir sprachen schon über die Spice Girls, über dieses Girly-Ding. Heike Makatsch trug auf Viva bauchfrei und irgendwie
Piercings. Das ist Mel C-Look.
Lara Croft, das ist so ganz, ganz viel drin Baggy gewesen. Pants. Voll gut und interessant. Es gab 2000 einen Comeback-Versuch von No Doubt mit Return of Saturn und Singles New und Ex-Girlfriend, die jetzt nicht so richtig
gut funktioniert.
Direkt danach kam noch ein Album, Rocksteady, Hey Baby, Hella Good, kennt man alles. Und das war schon diese Popstar-Werbung von Gwen Stefani.
Genau, da war irgendwie schon das K auch weg. Ich fand damals auch unverzeihlich, dass die mit diesem Bounty Killer damals ein Featuring hatten, der einfach wahnsinnig krasse homophobe Lyrics damals schon hatte. So, also das fand ich, da habe ich mit No Doubt gebrochen. Obwohl ich die davor eigentlich sehr gut fand.
Und würdest du mit ihr wieder was dagegen dafür brechen? Kitten? Denn sie sind ja dieses Jahr beim Coachella aufgetreten.
Genau.
Das war aber angeblich bisher alles. Es hieß schon vorher, es gibt keine weiteren Pläne.
Ja, es gab ja jetzt No Doubt About It von Gwen Stefani, die hat das ja eher genutzt, jetzt ihr Country-Album jetzt zu lancieren, kam jetzt raus, wo auch ihr Mann drauf ist, der ja Country-Sänger ist. Von daher ist es jetzt gar nicht mehr unbedingt so ein Trittbrettfahren. Alle machen halt jetzt Country, so jetzt macht sie es auch. Das hat sogar irgendwie einen gewissen Point, aber ist krass gefloppt. Also das ist in diesem Jahr, glaube ich, war so die Karriere von Katy Perry so völlig an die Wand gefahren und gleich die nächste ist Gwen Stefani. So, das hat niemand
Beyoncé's geglaubt. Country-Album war erfolgreicher.
Das ist ja auch ein fantastisches Album.
Und
ja,
beim Coachella, wenn man auch mit No Doubt nach wie vor nichts anfangen kann, aber mit Ska und Reggae-Versetzen aus den späten 80ern und 90ern, hätte man sich übrigens auch Sublime angucken können.
Das stimmt.
Die auch wieder auftraten.
Diese auch wieder waren, genau. Wir gehen dorthin zurück, wo Gavin Rossdale herkommt, nämlich das Vereinigte Königreich. Aus der kam eine Band, die man Anfang der 90er in den Markt gespült hat, bewusst zusammengecastet als so die Bad Boy-Version von Take That. Die Rede ist von East 17. Wir hören in einen ihrer größten Hits rein.
War irgendwie geil.
Everybody in the House of Love. Ich fand East 17 super. Die hatten ja viele Hits. It's All Right zum Beispiel mit diesem Piano Anfang, wo man denkt, das ist so eine Ballade. Und dann wird es voll der Dance-Krache.
So
genau, die Dance-Moves, wie die aussahen. Around the World. Dann die große Weihnachtsballade natürlich, Stay Another Day, die auch sehr viel, also viel tiefer gehend ist, als man
dieses
denkt.
Das weiße Video, am weißen Flügel oder was es war.
Genau, es gab sogar zwei Videos. Es gab dann eins, wo es alles so riesige, war auch aus dem Single-Cover, wurde damals auch geshootet, wo so riesige Wintermäntel anhaben, aber auch alles sehr weiß, sehr clean für diese Bad Boys, die auch immer so einen Hund dabei hatten. Also um schon mal irgendwie so klar zu machen, wir sind so die Straßenköte, wir sind nicht die braven Take That.
So wurden sie ja bewusst ein bisschen,
Gegenüber zu Take That. So wie die Beatles halt so die Saubermänner waren, hat man dann die Rolling Stones irgendwie raufgepusht, so als die räudige Version davon. Das war bei East 17 auch genauso. Es gibt viele Parallelen zu Take That.
Aber die Songs, die du gerade hast, die waren ja wirklich so groß, dass du dachtest, Alter, das ist so ein Pop-Momentum. Ja. Das ist aber irgendwie auch eigenständig. Klar, hätte viele der Songs irgendwie auch von anderen Boybands kommen können.
Ja, aber das hatte schon
kleiner Power, Spoiler für die nächsten 3 Minuten. Was danach geschah, das war irgendwie mit diesen Songs nicht abzusehen.
Das ist Wahnsinn. Also die Geschichte von E7, die braucht eigentlich eine eigene, es gibt sogar schon Dokumentation, aber man braucht eigentlich nur mal eine Dokumentation nur über den Abgang von E7. Also wie gesagt, diese ganzen Hits. Was ich noch sagen wollte, Stay Another Day, der große Hit, Parallele zu Take That, die hatten auch einfach einen Songwriter in der Band, was bei Take That Gary Barlow war, weil bei denen Tony Mortimer, der tatsächlich all diese Hits selbst geschrieben hat. Also der war nicht nur Pretty Face und so, wo es bei E17 auch darum ging, dass die eben gar nicht so pretty sind, sondern dass die halt eher auch irgendwie so mit Zahnlücken und irgendwie so kaputt irgendwie daherkommen. Also googelt mal wieder Sänger Brian Harvey. Ein Friedhof in einem Gebiss mittlerweile in seinem Kiefer ist wirklich unheimlich. Das ist ziemlich verfallen, dazu gleich mehr. Stay Another Day kann irgendwie so gelesen werden als Abschied von einer Romanze und so, Fernbeziehung vielleicht. Es geht aber tatsächlich darum, dass Tony Mortimer damals seinen Bruder verloren hat durch Suizid und einfach sich so überlegt hat, was würde ich mit dem machen, hätte ich noch einen Tag mit dem. Also es ist sehr, sehr...
Themen, die man auch im Boyband-Spektrum nicht so verorten würde.
Eben, genau. Also das war alles deep, so wie eine der Hits von E17 zum Beispiel, Riesenkarriere, dann der krasse, also wirklich filmreife Abgang, Brian Harvey, der Sänger, der dieses komisch, der diesen, immer diesen Hut auf hatte, also diese Mütze, die seinen Kopf irgendwie nochmal ums Doppelte verlängert hat, also so eine völlig übertriebene Beanie-Mütze, wagt es im Januar 1997 zu Protokoll zu geben, dass er Ecstasy genommen hat und es auch total super findet und dass man das ruhig machen kann, so es geht einem danach irgendwie besser. Ein mega Publicity-Disaster, wurde im House of Commons diskutiert, wie was lässt man da auf die Jugend los und so, der wurde sofort gefeuert. Und dann ging's weiter. Kurz nach ihm hat auch Tony Mortimer, also der Songwriter, die Band verlassen, sodass eigentlich nur noch die 2 Tänzer übrig waren. Und jetzt wird's echt schwer, jetzt wird's sehr schwer, mir zu folgen. Vielleicht besteht genau darin der Reiz drin, dass man dem nicht mehr folgen kann. Die 2 Tänzer tun sich dann doch wieder mit Brian Harvey zusammen, der in der Zwischenzeit eine kurze Single, einen Hit hatte mit Wyclef von den Fugees.
Ach, das wusste ich gar nicht.
Ja, ja, ist auch weiter in den Vergessenheit geraten.
Nicht mit PJ Harvey.
Nein, 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 um Gottes Willen. Die nannten sich dann aus Markenrechtsgründen nur noch E17, hatten tatsächlich nochmal einen Hit, Each Time hieß der. Da gab es ein Album Resurrection, damit war es aber nicht, also da wurde nichts resurrected, war nur nicht mehr Top 40.
Wenn man so ein Album schon so nennt, ist die Fallhöhe ja sehr groß.
Ja, ja, genau. Deswegen ist auch sowas wie der neue Jurassic World, der Rebirth heißen soll, was auch ein Quatsch ist. Also irgendwie Birth, schön und gut, weil wahrscheinlich kommen wieder Dinosaurier auf die Welt, aber eine World kann ja nicht neu geboren werden. Also es ist immer schwierig mit solchen Titeln. War nur nicht mehr Top 40 in England. Ein Desaster. Dann ist was Unglaubliches passiert, 2005. Also die Band löst sich auf, offiziell. Brian Harvey hat einen bizarren,
krasse Geschichte.
Autounfall. Also isst anscheinend 3 riesige überbackene Kartoffeln mit Thunfisch, Mayonnaise und Käse, entscheidet danach ins Auto zu gehen, ihm wird speiübel, er versucht macht die Fahrertür auf, versucht da rauszukotzen, fällt währenddessen aus seinem Auto und wird von seinem eigenen Mercedes überrollt.
Weil er die Handbremse nicht angezogen hat.
Unfassbar. Also was für ein Freak-Accident, wie er im Buch steht.
Also er stand dann irgendwie auf dem Abhang irgendwie, oder wie muss man sich das vorstellen?
Und also unglaublich, wird stark dadurch verletzt.
Er stand buchstäblich auf dem Abhang.
Genau. man darf ja gar nicht drüber lachen.
Nee.
Dann geht's weiter. Dann reden wir, in derselbe Zeit ist auch wieder Take That Parallele. Take That haben so eine große TV-Doku über ihre große Zeit. 10 Jahre nach ihrem Split. Rekordergebnisse bei den Zuschauerinnenzahlen und unmittelbar danach wird ein neues Best-of announced. Take That verkünden große Comeback-Tournee, werden größer als sie in den 90ern jemals waren. Dann versucht man natürlich sowas auch nochmal mit E17. Die haben es zumindest für ein Konzert geschafft im Shepherd's Bush Empire, durchaus große Halle in London, und unmittelbar nach dem Konzert verlässt Tony Mortimer zum zweiten Mal die Band, weil es sich mit Brian Harvey gefotzt hat.
So. War dieses Konzert denn ausverkauft oder gut besucht?
Ja, ja, das war natürlich, ja, okay. Ja. Also so riesig ist die auch nicht, dass man da nicht irgendwie...
Nee, trotzdem, ich kenne Videos von späteren Aufnahmen.
Ja, ja, da ist dann niemand mehr, aber da waren wirklich alle 4 Original Members wieder dabei. So, dann versucht man eben genau das wie bei Take That. Man macht eine TV-Doku, E17, The Reunion. bringt diese Band wieder zusammen, ohne Tony Mortimer. Die treten dann zum Beispiel auch beim Glastonbury Festival auf, auch wieder gut besucht, weil natürlich so die damals Teenager waren, jetzt in ihren 20ern sind, den alten Scheiß schauen sie jetzt nochmal an. Tony Mortimer ist wieder, steigt dann nach diesem großen Erfolg wieder ein. Es kommt so zu einem Benefizkonzert, was aber an einem künstlerischen Desaster endet und sie beschließen, dass sie nie wieder gemeinsam auftreten sollten. Bis ein Jahr später Tony Mortimer wieder bei East 17 einsteigt, was Brian Harvey dazu veranlasst, aus der Band wieder auszusteigen. Also es ist jetzt schon ein Wahnsinn, wie oft diese zwei Typen rein und rausgehen. Dann wird ein neuer Typ eingesetzt, Blair Drelin heißt er, ein sehr muskelbepackter, rummelsnurfartiger Typ. Der kommt im April 2011 in diese Band als Ersatz für Brian Harvey. Es kommt zu ein paar Konzerten, es gibt sogar eine Comeback-Single. Noch im September desselben Jahres, also ein halbes Jahr später, wird klar, dass er überhaupt nicht in der Band sein darf, weil er noch woanders unter Vertrag steht, verlässt diese Band auch wieder zum Trio geschrumpft, ohne Brian Harvey, nur Tony Mortimer und die zwei Tänzer veröffentlichen ein Album, das fünfte East 17 Album, Dark Light, niemand kauft es, erreicht nicht die Charts. Woraufhin Tony Mortimer wieder diese Band verlässt. Die zwei Tänze, die wirklich nie zu hören sind auf dieser Band, führen diese Band weiter mit einem neuen Typen, der kurz einsteigt, gleich wieder aussteigt, schaffen es trotzdem, ein Album zu veröffentlichen, das natürlich niemand kennt, sodass in letzter Konsequenz auch noch eine der zwei Tänze, John Handy, der hatte immer so, der war der Glatzkopf sozusagen, steigt auch noch aus dieser Band aus, sodass jetzt nur noch ein Tänzer bei East 17 dabei ist und Gott allein weiß, wohin es diese Band noch verschlägt. Aber wenn ihr mit dem Backkatalog dieser Band nicht vertraut seid und sowas, eine Best-of von East 17 ist echt sehr, sehr guter 90s-Pop.
Völlig richtig. God Only Knows. Hat Tony Mortimer denn wirklich jemals ernsthaft eine Solo-Karriere versucht?
Hat es versucht. Es gab sogar ein Album, glaube ich, von ihm, wo er dann auch so Entertainer-Art, also er hat, glaube ich, versucht, den Robbie Williams-Move zu machen, also mit ganz viel Background-Tänzerinnen und Sängerinnen und so einen großen, so eine Revue, irgend so was sehr Amerikanisches irgendwie zu machen. Hat keinen Menschen interessiert.
Im Nachhinein hätte er eher den Gary Barlow-Move versuchen sollen wahrscheinlich.
Ja, wobei es mit dem ja auch nicht, also der hatte ja auch, glaube ich, nur ein erfolgreiches Album so und dann wurde er auch sofort von Robbie Williams überrollt, so wie
aber
Brian Harvey von Sandy Betsy.
Nein, ich hab's nicht gesagt. Aber Tony Mortimer, bei ihm stand nicht die Gefahr, dass ein anderer aus der Band die größere Solo-Karriere startet.
Nein, er war ja auch wirklich so der Einzige, der da irgendwie was zu reißen hat. Aber sein Pulver wahrscheinlich auch einfach verschossen. So, aber immerhin, also die Hits, die der geschrieben hat und sowas, also das schaffen 99% aller anderen Künstlerinnen ja
nicht. Und wenn man sich, das ist ein wiederkehrendes Motiv oder ein Beispiel dafür, wie es mit Karrieren aus 90ern weiterging. Bei East 17 und den Namen ist es auch so, der steht öfter mal auf so 90er-Plakaten. Genau. Wer auch immer dann dabei
ist. Der eine Sänger jetzt noch mit drei anderen Tänzern oder Auftragssängern oder so. Also, ja.
Ja, und die Leute gehen hin, Stay Another Day oder Stay At Least One Night sozusagen.
Stay Another Song.
One Night in Heaven.
Mehr gibt's nicht mehr, genau. Jetzt kommen wir zu einer wahnsinnig langweiligen Band, also bleibt unbedingt dran.
Boah.
Vorgetragen von dem enorm spannenden Fabian Seethoff. Nur so geht's.
Das ist keine Untertreibung, Stefan. Vielen Dank für diese Überleitung. Ich finde, wir kommen jetzt zur wohl oder wahrscheinlich langweiligsten Band der 90er Jahre. An der gleichzeitig aber niemand vorbeikam. Das ist völlig absurd.
Ja, omnipräsent.
Also niemand der oder die irgendwann in dieser Zeit mal so einen Dudelfunk-Radiosender eingeschaltet hat. Ein Sender, wo nicht gerade Mike and the Mechanics oder Simply Red liefen, muss man vielleicht dazu sagen. Hätte es den Begriff des Easy Listening nicht schon gegeben, ich finde, er hätte für diese Band erfunden werden müssen. Die Rede ist von der Lighthouse Family.
Es tut mir leid.
So, ich muss aufpassen, dass ich nicht jetzt schon einschlafe oder eingeschlafen bin. Das Absurde ist ja, dass die Lighthouse Family, anders als zum Beispiel die Kelly Family in den 90ern, nicht mal eine Familie war.
Ja, stimmt.
Sondern ein Duo. Der Sänger Tunde Bayewu und der Songwriter Paul Tucker, die sind, soweit ich weiß, weder verwandt noch verschwägert. Die haben sich, die arbeiten nicht mal an einem Leuchtturm.
Ja, ja.
Wie zum Beispiel bei Elliot Schmunzelmonster.
Also allein schon der Bandname, ein uneingelöstes Versprechen. Genauso wie Alien Ant Farm. Das waren weder Außerirdische noch eine Ameisenfarm. Oder
aber Smooth Criminals.
Genau.
Die Lighthouse Family lernten sie in Newcastle upon Tyne, keine Ahnung, wie man es genau ausspricht,
kennen.
Immerhin, das ist eine Küstenstadt im UK. Wahrscheinlich steht da ein Leuchtturm, wo sie
mal besoffen. Genau. Da gibt's auch Familien. So, und dann dachten sie, eins und eins zusammengeführt.
Genau. Und aus Newcastle kamen davor und danach ja durchaus andere Musikerinnen, die teilweise durchaus interessanter klangen. Mark Knopfler, Dire Straits.
Oh ja.
Sting wuchs dort auf. Brian Johnson von AC/DC.
Das ist krass. Der macht nun wirklich, also der kann man sich erschreiten, aber das ist nicht langweilige Musik. Dire Straits.
Stell dir den so mal bei der Lighthouse Family vor.
Das wäre Wahnsinn, wenn damit der Sänger aussteigt und sowas und dann dafür Brian Johnson oder Axl Rose einsteigt.
Maximo Park kommt dort her, Sam Fender aus dem Vorort, also
ne? Da geht was.
Geht schon was. Das Debüt der Lighthouse Family, Ocean Drive, ich habe es jetzt im Vorfeld dieser Podcast-Vorbereitung nochmal angemacht und habe auch das nach der Hälfte ausgemacht.
Das ist völlig ignorant, das hier
zu sagen. Ich sage das trotzdem völlig ruhigen Gewissens.
Ja.
Das brachte ihn vor allen Dingen dank dieser Single Lifted massiv Airplay ein. Mhm. Der Rest der Platte ist aber noch deutlich loungiger als diese Single. Also wenn man die schon langweilig fand, muss man wirklich nicht weiterhören. So ein bisschen R&B, garantiert ohne zu viel eigenen Wiedererkennungswert, bis genau. Auf die Stimme, die war ja, natürlich schon irgendwie.
Ein toller Sänger, gar keine Frage, aber Songmaterial, also.
Dieses Album war irgendwie, das gab einen Re-Release davon und erst dann ging das so richtig durch. Sechsfach Platin Ende 1997, 154 Wochen in den UK Albumcharts, also anders als Bush zu Hause, ein großer Erfolg.
Ja.
Das zweite Album hieß Postcards from Heaven, dieser Titel schon. Das könnte auch von Joshua Caddison sein.
Ja, wollte ich gerade sagen,
hieß das nicht genauso?
Postcards from L.A.
Ah, okay, ja, kleiner genau. Unterschied.
Joshua Caddison auch sein, ja.
Wieder ein großer Radio drauf, Hi, das war wieder der Opener.
Ja.
Danach konnte man dann die bereits eingeschlafenen Beine erst recht hochlegen.
Die hat noch so eine Single, auch die dann in One von U2 überging.
Ach Gott, ich
weiß. Da gab's noch so ein Medley, ja.
2003 trennte sich diese Band, für die man sich personell ja eh nie interessiert hat,
ja.
Wegen diverser anderer Projekte. 2010 taten sie sich kurz wieder zusammen, dann doch nicht. Und noch eine Family Reunion gab es 2019 bis 2022. Und das war's dann. Und bei aller Häme, die man jetzt hier nicht nur zwischen den Zeilen, sondern auch sehr direkt durchhören kann, ich verstehe natürlich durchaus den Erfolg dieser Band.
Ne? Also ja, klar.
Sehr nett, sehr angenehm, es tat niemandem weh, das kann man so gut weghören, das entsprach total der Klangfarbe
vieler Radiosender. Radio perfekt.
Also genau.
Wenn du auf Antenne irgendwas moderierst und es kommt dir sowas auf den Tisch, so Heavy Rotation.
Bloß nichts zu Negatives, Disruptives. Ne? Die Leute sollen nicht beim Bügeln gestört werden dabei.
Naja,
und genau das war das. Und naja, ich meine, wenn du das anhörst, das klingt so ein bisschen, als ob die Welt noch in Ordnung gewesen wäre, was ja im Vergleich zu heute irgendwie auch war.
Durchaus.
Und apropos abschließend, und dann haben wir es schon mit der Lighthouse Family, apropos Doodle-Radio und den 90ern, vor ein paar Jahren haute mich eine ganz andere Personalmeldung noch aus den Socken.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal thematisiert habe. Ich habe eingangs kurz das Genesis-Spin auf Mike and the Mechanics genannt.
Ja.
Und da singt schon seit 2010, also mittlerweile 14 Jahren, Andrew Roachford.
Roachford, genau.
Wahnsinn.
Da wächst zusammen, was zusammen
gehört. Member of the Order of the British Empire, völlig zu Recht, wie ich finde.
Ja.
Namensgeber seiner Band Roachford, mit der er zwar auch so einen recht gefälligen Soul- und R&B-Pop-Rock spielte.
Aber viel eingängiger.
Also das war einer, in dessen Songs ich, also vor allen Dingen in dessen Songs,
so. Ja,
This Generation und mehr noch, Only to Be With You und Lay Your Love on Me, in die war ich schwer verliebt zu der Zeit, leider nicht zu ihnen. Das ist ein anderes Thema. Aber ja, im Zweifel hört lieber Roachford als die Lighthouse Family oder fragt eure Mamas und Papas, weil die haben das bestimmt in den 90ern auch gerne gehört.
Hoffentlich nicht. Aber zwangsläufig, weil das wirklich immer im Radio kam. Also man hätte unter einem Stein leben müssen, um diese Band nicht mitzubekommen.
Aus dem Radio nicht unbedingt mitbekommen hat.
Ja.
Hat man die folgende Band, aber vielleicht aus dem Musikfernsehen, oder?
Musikfernsehen dauerpräsent. Es geht um die inoffiziellen Nachfolger von East 17. Nachdem die einigermaßen zerbröselt waren, hatte man Ende der 90er fast so eine Band aus der gleichen Zeit, so Creed und so, die eigentlich dann auch noch gut sind, die Nuller rüber geschwappt sind. Es geht um die Band Five, und da hat mich vor allem immer diese Lache genervt, die wir euch kurz hier einspielen. So, die gehört dem MC der Band, Jay Brown, ist haha, so jetzt passt auf, was jetzt geschieht und so, jetzt samplen wir nämlich einen 70er Jahre Classic Rock Song, I Love Rock'n'Roll.
Ich warne uns kurz zwischen, Stefan, lasst uns diverse Wortspiele mit Five nicht machen, einfach deshalb, weil wir die in der Folge mit Johannes Oerding schon gerissen haben.
Okay, ich halte mich zurück.
Hört sie nach.
auch so eine Band, die kam mit so schwarzen Lederkluft an, hatten dann noch so, erste Hit war Slam Dunk the Funk, wo sie auf so einem Basketballcourt sind, das waren so die Sportler, so die, es waren jetzt nicht so die Balladentypen, also von denen gab es sogar überhaupt keine Balladen, was für eine Boyband eigentlich sehr untypisch ist, sondern eigentlich nur so Dance-Tracks.
Aber gleichzeitig Slam Dunk the Funk, das waren keine Typen, von denen man wirklich Slam Dunks erwartet hätte. Das passte also da schon irgendwie nicht zusammen.
Genau, nein, das hat überhaupt nicht gepasst, aber es war halt einfach so diese B-Boy-Attitude, ähnlich so auch wie ist 17. Die hatten dann auch, also in einem unglaublichen Move, aber damals musste man ja auch irgendwie viel ertragen als Queen-Fan, We Will Rock You als ersten Nummer-1-Hit mit Brian May und Roger Taylor. Am allerschlimmsten spielt Roger Taylor da sogar Schlagzeug. In We Will Rock You, diesem sehr perkussiven Song, kommt ja kein Schlagzeug vor. Also das ist ja unglaublich, wofür sich der Queen damals dachten, so, wir müssen jetzt auch noch irgendwie mit den jungen Leuten so 10 Jahre nach dem Tod von Freddie Mercury irgendwie mithalten. Es gab damals ja auch so ein die A-Seite von We Will Rock You, We Are the Champions, nochmal neu aufgenommen mit Robbie Williams und so. Also die haben einiges damals irgendwie, finde ich, verbrochen. Five haben kommerziell gesehen sehr viel richtig gemacht, aber auch hier ein enormer Absturz, und wo man auch irgendwie reingucken kann, auch wäre eine interessante Doku wert, wie es so hinter den Kulissen von so einer Boyband aussieht. 2001 hatten die noch so den größten Erfolg, dass sie bei Rock in Rio, wie gesagt, die haben jetzt diese vielen Rockgitarren gesampelt, da durften die anscheinend auch mitspielen, von 500.000 Menschen auftreten, und danach war es dann auch schnell vorbei. Ein Bandmitglied ist schnell ausgestiegen, so wurden dann aus Five schnell vor, Sean Conlon. Der war dann in einem Video zu Let's Dance, hieß der Song.
Das ist krass, was du gerade mit Rock in Rio sagst. Schön, dass ich unterbreche. Mm. Das war mir so nicht bewusst. Also danke dafür, dass ich hier auch noch was lerne. Das legitimiert natürlich noch mehr das Dasein dieser Band in dieser Liste hier.
Genau.
Wahnsinn.
Ja.
Wusste ich nicht, dass sie so groß waren.
Riesengroß. Vor allem in England aber auch sehr groß. In dem Video war damals dann nur noch so ein Pub-Aufsteller irgendwie von diesem Bandmitglied irgendwie so zu sehen, aber er selbst gar nicht. War doch auch bei Don't Cry von Guns N' Roses so. Da war doch einer dann nicht dabei, und dann hieß es Izzy Stradlin oder so. Wer war denn nicht dabei? Nee, da war doch schon gar nicht mehr in der Band.
Ach, das war bei dem ersten Kindergartengruppenfoto meines Sohnes so. Der war krank und nicht dort.
Oh Gott.
Und ich habe so einen Pappaufsteller gebastelt und den dann so da reingehoben, süß. Und sie haben es auch mit aufgenommen.
Ach, das ist
sah aber trotzdem ein bisschen gruselig aus.
So, dann wurde dessen Ausstieg erstmal nicht offiziell verlautbart. Man wollte ja noch diese Marke Five so bewahren. Erst nachdem das nächste Album irgendwie raus und charten konnte, hieß es, der ist übrigens überhaupt nicht mehr in der Band. Also erstmal guckt man, dass man noch ordentlich Platten verkauft, und dann geht das erstmal irgendwie weiter. Platte hat dann nicht mehr so gut funktioniert. Auch hier einfach so die Halbwertszeit von seiner Boyband war dann vorbei. 2001 war auch einfach nicht mehr die Zeit für sowas. Also da waren so diese 90er-Bands einfach rum. Bei MTV haben sie dann announced, dass sie sich auflösen. Erst später kam raus, dass die Band sich überhaupt nicht auflösen wollte, dass das einfach so die Entscheidung des Managements war. Später kam es dann, es wird jetzt ähnlich konfus wie bei East 17.
Also, Boybands sind ein bisschen wie Brausetabletten, sie haben am Ende keine Wahl.
Oh, sie müssen sich auflösen. Ist das gerade eingefallen? Sau gut.
Mein Mic-Check für heute.
Also besser wird's nicht in dieser Folge. Wie soll ich denn da jetzt noch weitermachen? Sehr gut. Machen dann erstmal zu viert weiter. Dieser Sean Conlon ist nicht mehr dabei. Dann gibt's ein Reunion-Angebot. Es gibt ein paar Konzerte. Aber Großinterviews wieder im Fernsehen, aber keine Plattenfirma will noch ein Album von denen rausbringen. So zerbröselt diese Band erneut. Dann ging es darum, dass dieser Jay Brown, der am Anfang dieses Will Smith-artige Haha gemacht hat, dass der voll der Bully war in der Band und zwei von denen immer sehr gepiesackt hat, dass sie durchaus wieder weitermachen möchten, nicht aber mit dem. Der hat es dann wiederum dementiert und gemeint, das stimmt alles so gar nicht. Er wäre sicher auch ein bisschen Arsch gewesen, aber nicht so schlimm, wie er dargestellt wird. Er hat aber sowieso kein Interesse an dieser Band, weil mittlerweile müsse man ja auch auf Social Media präsent sein. Darauf hat er wenig Lust. Also es geht hin und her. Ein neues Album gab es noch 20 Jahre später. Es hieß Time, wo die Band dann auch zu dritt drauf ist, trotzdem sich nicht Three nennt, sondern Five, die meinten damals, ja, bei Take That geht das ja auch, da sind ja auch nur noch drei dabei, ein fürchterliches Cover, also vielleicht nur noch von den Covers von Creed eingestellt, man sieht diese drei Typen schwarz-weiß vor so einer Landstraße, die mit Neonfarben umfasst, das ist offensichtlich, also nicht nur, weil die Farben unterschiedlich sind, also ganz schlecht ausgeschnitten irgendwie drüber, hat natürlich niemanden interessiert, das traurige Ende der Gruppe Five. Und jetzt kommen wir zu den Smokey der 90er.
Ach, ist das so?
In meiner Meinung nach. Also auch eine Band, wo man damals, also sie hatten eigentlich ja nur einen Hit, du wirst uns gleich mehr dazu erzählen, Fabian. Ich dachte mir damals schon, das klingt doch eigentlich wie Smokey. Also hier Living Next Door to Alice und so diese weichgespülte 70er Softrock-Band. Gleiches Songwriter-Team übrigens wie The Sweet dahinter. Und alle so die poppigen Hits, diese Rock-Hits, die wurden dann irgendwie, hatte man Sweet gegeben und die langweiligen Songs Smokey. Verrückterweise ist der eine Song, den man von folgender Band kennt, tatsächlich später auch von Smokey gecovert worden. Runaway train, never going
back. Long way on a one-way train. Runaway Train von Soul Asylum. Damit holen wir euch, glaube ich, auch emotional richtig tief in die 90er zurück.
Oh ja, wichtiger Song.
Ich wusste auch nicht, dass der von Smokey gecovert wurde. Muss man das wissen?
Das muss man nicht wissen.
Du hast recht mit allem, was du sagtest, wenn man mehr von dieser Band kennt als genau diesen Song.
Ja.
Die wurden, also Soul Asylum, wurden ganz groß auch im Fahrwasser des Grunge und Alternative Rock Hypes, so Anfang der 90er, und sollten plötzlich, glaube ich, so ganz großen bestimmt sein, obwohl sie eben ganz anders herkamen und schon viel früher da waren. Die Band gründete sich nämlich schon 1981.
Krass.
In Minneapolis. Ja. Und spielten da in den 80ern, es gab, glaube ich, drei Platten vorher, so mal ein bisschen, also immer Rockmusik, mal von Punk, dann eher so von Country und Folk inspiriert. Klang dann auch später teilweise so, wie du es vielleicht gerade gesagt hattest. Ich fand ein schönes Bild, was ich online las, in einer Rezension früher hieß es, wurde der Sound beschrieben als Some unholy mix of Kiss and Hank Williams thrown under the wheels of a runaway train.
Das ist nicht verkehrt.
Kann man mal drüber nachdenken, dann hieß es ja oftmals so, das waren ja irgendwie Grunge-Vorreiter so ein bisschen, weil sie, glaube ich, auch so bis aus so einer Szene kamen, wo so viele andere Indie-Bands sich bewegten, Husker Du zum Beispiel, die spielten öfter mal gemeinsam und sowas. Dann kam aber eben die 90er und da tat sich bekanntlich einiges und vieles kam halt wieder, wie heute auch. Und was vor allen Dingen wieder kam, finde ich, und das sieht man auch bei Soul Asylum, waren die Orgeln, so Hammond- und Wurlitzer-Orgeln, die man ja schon aus den 70ern von The Doors und vielen anderen Bands kannte. Bei Pearl Jam gehörten die in den folgenden Jahren oder Jahrzehnten live zum festen Bestandteil zum Beispiel, bei den Live-Shows, genau, nicht immer auf den Platten. In Aerosmith, bei Crying ist es teilweise zu hören, glaube ich. Bei den Black Crowes natürlich ganz viel. Bei den kurz nach Soul Asylum groß gewordenen Counting Crows, diese Erdkundelehrer-Band, Mr. Jones 93, hatte ich auch einen Softspot. War auch eine gute Band eigentlich.
Ja, ja.
Aber eben keine Posterboys, die auch so ein bisschen dann so gefühlt Dead-Rock spielten. Zwar aber immer ein bisschen mehr.
Aber
so
auch Root Dreadlocks. Rocks. Beide Sänger hatten Dreads.
Dead-Rock, Dreadlock, Roots-Rock.
Genau.
Beide Sänger hatten Dreads, beide Sänger waren weiß. Soul Asylum hingegen, genau, Stichwort Sänger, Dave Perner, der trug auch Dreadlocks zu der Zeit, oder kurz vorher oder nachher, ich weiß nicht wann, er trug es ja nicht immer, whatever. Die sollten, glaube ich, deswegen auch ganz groß werden plötzlich, weil natürlich trotzdem eine gewisse Ähnlichkeit zu Kurt Cobain und zu Nirvana da war.
Die Videoästhetik Auftritte, war auch so mal verwaschen.
Genau, die Stimme von ihm war ähnlich, die Klamotten sowieso, die langen blonden Haare. Und das kulminierte dann in diesem Album 1992, Grave Dancers Union, dreifach US-Platin, bis heute ihr bekanntestes Album. Runaway Train, die Lead-Single, die lief im Radio und auf MTV rauf und runter. Es gab einen Grammy 1994 und wir haben alle, glaube ich, noch dieses Video vor Augen, wo es nämlich um vermisste Kinder geht.
Genau, da gab es doch sogar dann so nationale Ableger. Also im Deutschen, also Viva kam ein anderes Video als auf MTV damals, weil man da vermisste Kinder aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gezeigt hat.
Genau, und man sollte die Nummer dort anrufen, die dort gezeigt wurde. Also gute Sache, ein bisschen herzlich. Man könnte gefühlig sagen, aber wem wollte man Schlechtes vorwerfen, der sich für so eine Sache stark macht?
Familien zusammenzuführen, na klar.
So, das Song, die Musik passte dazu und das erinnert mich, das Video erinnert mich auch so ein bisschen immer an 74, 75 von The Cornells, weil dort ja auch Leute gezeigt wurden, Es gab ein ganz tolles Remake von diesem Video, eine Neuauflage vor ein paar Jahren, wo die Leute von damals gezeigt wurden, wie sie heute sind, die teilweise noch, die noch lebten. Es gab Leute, die gestorben sind, also auch so Highschool-Bücher, was ist aus denen geworden und nicht. Auch ganz berührend, wie ich fand. Der Rest des Albums, das ist das, was du eben gesagt hast, Stefan, von Grave Dancers Union war deutlich weniger balladesk und die Band, zumindest kurzzeitig, die vielleicht bald größte der Welt, so, ich glaube, das ja. stand denen bevor. Das Nachfolgealbum Let Your Dim Light Shine und die Hit Single Misery wurden dann von Butch Vig, also einem anderen Nirvana-Produzenten, produziert und auch die Pumpkins hat er produziert, eigentlich Garbage Drummer. Und Dave Perner, sind wir wieder ein bisschen beim Gossip, aber das verrät ja auch viel über die
90er. Das war wichtig damals.
Das war wirklich wichtig. Das muss also sein, das zu benennen. Der war auf dem Höhepunkt dieser Karriere im Rampenlicht. 3 Jahre, glaube ich, wie viel auch immer, mit der Schauspielerin Winona Ryder zusammen, mit der ja auch Johnny Depp zusammen war.
Ja.
Dem nicht, dass er ihre Karriere zu verdanken hätte oder umgekehrt, aber das waren damals berühmte Tattoos. Ich könnte jetzt über Johnny Depp und seine Winona Ryder, haben wir da schon mal drüber gesprochen, über Johnny Depps Tattoo, wie Winona Forever und haben sich getrennt und hat das geändert in Vino Forever.
Vino Forever,
ein
genau.
Ein lustiger Move, wie er mit Frauen umgegangen ist und Amber Hart und anderen Tattoos, führen wir jetzt hier nicht aus. Aber genau, Dave Perner, kurzzeitig großer Posterboy. Und der Welterfolg dieser Band oder kurzzeitige Welterfolg nahm Ende der 90er ab. Es gab noch ein weiteres Album Ende der 90er. Die machten aber relativ unbeirrt weiter. Die hatten vorher schon für Kevin Smiths Clerks Filme und auch für Chasing Amy Musik aufgenommen. Damit machten sie auch weiter. Und 2005 starb ihr Bassist an Krebs. Und auch davon haben sie sich nicht beirren lassen. Und ich glaube, dass es deshalb gut geklappt hat, weil die Band, ich habe es eingangs gesagt, nicht in irgendwie ein Jahr nach ihrer Gründung plötzlich zu Weltstars vorgeschrieben wurde, sondern es gab sie seit 81.
Ja.
Die wussten also, ey, wir machen jetzt weiter, wie wir vorher schon 10 Jahre Musik gemacht haben.
Genau.
So what? Und die gibt's weiterhin. 2024 ist das 14. Krass. Studioalbum mit dem blöden Titel Slowly But Surely erschienen. Und ich komme sogar auf Tour im Februar 25 hier im Fester Kreuzberg in Berlin. Ich weiß nicht, wo noch in Deutschland.
Na schau.
Und spielen, und dann kommen wieder 2 Bands zusammen. Sie spielten jetzt im September sogar noch im Vorprogramm in den USA von den Stone Temple Pilots und Live, also dieser.
Ach, das also ist so Kowalski ein Package-Stil, du wirst 3-4-1.
Ja, genau. Und es gab natürlich zu der Zeit, wenn man beim Name-Dropping ist oder kurz endet, also mit dem Boom des Alternative Rocks, wegen dem auch Soul Asylum da kurz so groß wurden, da gingen natürlich etliche weitere und teilweise weniger lange und viele ganz kurze Karrieren einher. Also es gab so tatsächlich One-Hit-Wonder wie die Crash-Test-Dummies.
Oh ja.
Super erfolgreich. Two Princes von Spin Doctors. Cornells habe ich schon genannt, obwohl es die auch, es war dieser eine Hit, aber die gab es auch schon davor und danach. Die Four Non Blondes, What's Up? Und da hat ja zumindest Linda Perry später Karriere gemacht als Songwriterin für Pink, Christina Aguilera, Adele, Alicia Keys und sogar Courtney Love, die auch immer wieder hier auftaucht. Viele, genau, sollten das Next Big Thing werden, wurden es zumindest langfristig nicht. Soul Asylum haben offenbar ihren Frieden gemacht mit dieser Zeit. Und ob das der nächste Name, der übrigens keine Band ist, ob du das auch über ihn sagen würdest, das da bin ich jetzt gespannt zu erfahren.
Ja, wie leite ich da über? Vom Soul Asylum zum Seal Asylum.
Oh.
Es geht um den Sänger Seal, der ja wirklich in diesem Jahrtausend nichts mehr gerissen hat, aber in den 90ern halt absolut gegenwärtig war. Also enorm erfolgreich, viele Hits.
Hat der mal ein Album namens Navy Seal gemacht?
Navy Seal, das kommt vielleicht noch. Müssen wir ihm vielleicht bestecken, obwohl er keine Alben mehr machen will, weil er nicht mehr an die Kunst vom Album glaubt. Seal, Brite hat 1989 bei einem illegalen Rave den DJ Adamski kennengelernt, dem ein Tape mit seiner Stimme irgendwie zugesteckt, haben die beiden gleich gemeinsame Sache gemacht, mit seiner Durchbruchssingle Killer. Hören wir mal kurz rein. Nummer 1 Hit gleich mal in England. Seal hat damals auch, also war nicht nur begnadeter Sänger, sondern hat auch die Texte und dazu geschrieben. Hat dann Trevor Horn verpflichtet, sein Debütalbum aufzunehmen. Trevor Horn, der Mann zum Beispiel, also neben Scott Aitken Waterman, der Pop-Creator der 80er, zum Beispiel Frankie Goes to Hollywood, ist Trevor Horn. Es gab gleich noch einen zweiten Riesenhit, Crazy. Das war alles auch so künstlerisch auf so einem hohen Niveau. Also diese Dance-Beats mit aber durchaus progressiven Lyrics. Also das ist ja, also Killer ist ja nicht Everybody Dance Now oder so. Das ist ja nachdenklich. Hat George Michael auch aufgegriffen. Hat 1991 eine Tour, die hieß Cover to Cover, wo er nur Cover-Versionen gespielt hat und da Killer in gespielt hat, genauso wie Papa Was a Rolling Stone, was später dann in einem sehr aufwendigen MTV-Video zusammengeschnitten wurde. Und in der, jetzt sind wir wieder bei Queen, I'm sorry, für die Five Live EP von George Michael und Queen als Single veröffentlicht wurde, Nummer 1 damals in England. Also der war auch sofort von so von den ganz Großen, wie eben wie George Michael, einfach sehr, sehr groß angesehen. Zweites Album hieß dann auch wieder Seal, was ich eigentlich ganz gut finde. Du vielleicht auch ja bei Weezer und so, dass man diese Alben immer gleich nennt.
Und hat Seal die Alben damals mit so einem, wenigstens wenn das schon nicht Navy Seal hieß, mit so einem Stempel bedruckt, also einem, also Sealed.
Das ist Sealed.
Dass man da so Wachs drauf getropft hat, genau. Um das aufzumachen.
Das ist ja eine gute Idee für ein Boxset, dass es halt einfach so Sealed ist. Genau.
Bitteschön.
Bitteschön. Da kommen nämlich einige Alben zusammen. Dritte Single aus seinem zweiten Album hieß Kiss from a Rose. Ist damals völlig untergegangen.
Batman, oder?
Genau, wurde erst später als Remix aufgebrezelt. 1996 Batman Forever, also der erste Batman-Film, der nicht mehr so gut war. Dieser campy Batman von Joel Schumacher. Wo es auch die tolle U2-Single Hold Me Through Me, Kiss Me, Kill Me gab, aber Kiss From A Rose war natürlich dann riesengroß, die absolute Megaballade. Und dann kam auch schon der große Bruch, er hatte noch ein Album 1998, Human Being. Vielleicht war auch das Problem, dass es einfach nicht mehr Seal hieß. Vernichtende Kritiken, Platz 44 in England, also wirklich von einem Weltstar, alles Nummer 1 und so, dann nur noch Platz 44, hat nicht funktioniert. Dann dachte er sich danach so, also da liegt ja auch irgendwie so eine, aus der Not eine Tugend machen, er will jetzt auch weg von diesen Balladen und hat so ein sehr kluppiges Album aufgenommen, also ging ja alles mit Killer und so sehr hausig los, Togetherland hätte das heißen sollen, es hat dann die Plattenfirma abgelehnt und gesagt, das passt nicht zum Sound von Seal, ist bis heute unveröffentlicht. Danach dann der übliche Move, es muss wieder ein Album kommen, das auch dann wieder brav durchnummeriert ist, Seal 4 mit Love is Divine zum Beispiel, wieder so eine weichgespülten Radiosingles und dann hat es wieder einigermaßen funktioniert. Mich als ordnungsliebenden Menschen macht sowas immer wahnsinnig, wenn man so Platten irgendwie entweder durchnummeriert, zum Beispiel wie es bei Adelia ist, oder so nach Mathematik benennt, wie bei Ed Sheeran, das ist ja alles so sauber geordnet, weil man das dann durchbricht. Also dass das dritte Album von Seal einfach nicht Seal 3 heißt und es danach mit Seal 4 wieder weitergeht, macht mich wahnsinnig.
Und deswegen ganz kurz, ist Stefan auch großer Verfechter davon, dass wir pro Folge hier wirklich die 10 irgendwas haben.
Genau.
Weil wir plötzlich 8 haben oder 15.
Nein, das kannst du mir niemand anderem machen. Da bin ich dann auch nicht traurig. Beispiel auch die Band Chicago, immer mein Lieblingsbeispiel, große Hit in den 70ern, If You Leave Me Now, große Ballade, die haben durchnummerierte Alben bis 38. Das ist alles sauber durchnummeriert. Nur das 12. Album heißt nicht 12, sondern hat dafür auch noch einen total beknackten Titel. Wenn man dann wenigstens ein Album irgendwie originell nennt, wie OK Computer oder Melancholy in the Infinite Sadness oder so. Nein, es heißt Hot Streets. Also ein völlig banaler Name und danach geht's dann wieder schön mit Chicago 13 weiter.
Das ist wie George Foreman, der Boxer, der all seine männlichen Nachfolger auch George genannt hat.
Oh.
Und dann so durchnummeriert.
Und dann aber einen John, oder wie?
Nee, also aber es gab auch ein oder zwei Töchter, die sind dann nicht George.
Die hießen dann nicht George.
Vielleicht Georgina, weiß ich gerade nicht.
Was Michael Jackson nicht davon abgehalten hat, sogar seine Tochter heißt ja Paris Michael Jackson, glaube ich. Also das muss ja auch alles durchgezogen werden. Seal verliert sich dann in den Nullerjahren, kann in diesen großen Erfolg nicht mehr anknüpfen und geht dann eigentlich so ein Rod Stewart-Weg in den Nullern, bringt ein Album raus, das Soul heißt, Seal Soul. Also auch ähnlicher Weg eben wie Rod Stewart, einfach nur noch Cover-Alben machen von so Traditionals. Soul-Album läuft relativ gut, dann macht man gleich noch ein zweites. Dazwischen Album, das Standards heißt, mit so Red Pack-Covers, also auch wirklich genau das, was es damals alles schon von Rod Stewart gab. 2011 dann, das hat ihm dann wirklich so karrieremäßig das Genick gebrochen, Dritter bei der Geburtstagsfeier von dem tschetschenischen Präsidenten Ramzan Kadyrov auf, also dem sogenannten Bluthund Putins, bekommt er für $500,000 und muss sich dann natürlich einiges anhören lassen, wieso denn für jemanden, der wirklich für massive Menschenrechtsverletzungen und massenhaftes Sterben verantwortlich ist, auftritt.
Entschuldigung, in welchem Jahr war das?
2011.
Okay, wo die ganz verschlossen noch hätten sagen können.
Aber da hätte man schon, ja. Also klar, damals war noch nicht dieser Überfallskrieg und so, aber also damals hatte der schon seinen Ruf einfach weg. Er ist allerdings nicht der eine. Auch Jean-Claude Van Damme tritt bei diesem Geburtstagsfeier auf. Und die und Vanessa May, die auch ja mal riesengroßer, ich meine diese thailändische, britische Geigerin, nicht der deutsche Schlagerstar Vanessa May.
Die übrigens,
ja,
co-moderierten Podcast über Taylor Swift.
Echt? Vanessa May?
Ja.
Mit Vanessa May?
Genau, da geht's in diversen Folgen zusammen mit einer Journalistin und Pop-Expertin über, aus Fan- und Musikerin-Sicht, über die Karriere Taylor Swift. Also aus Swiftie sollte man da mal reinhören.
Okay.
Ich schweife ab, weil wir sind ja hier nicht bei den Swifties, sondern bei den Seelies.
Ja, ja, aber man kann die Seelies, genau. Also da ist es dann irgendwie vorbei mit ihm. Er versucht sie dann auf Twitter noch irgendwie zu rechtfertigen und sagt, hey, langweilt mich nicht mit with your politics. Also so, ey, sorry, also da darf man dich durchaus mal langweilen. Er geht dann einfach so den Weg, den man dann so zu gehen hat. Er wird so, er ist so Juror bei The Voice Australia. Hier schließt sich der Bogen zur Savage Garden vom Anfang dieser Folge, die bald ihr Ende nimmt. Ist dann bei der Band 830 noch dabei es bringt dann tatsächlich noch Kiss from a Rose 2023 raus. So, ist ein wirklich ganz, ganz großen Hit, nochmal neu aufgebrezelt mit Streicherarrangements und alles so. Und war natürlich auch, man muss es auch hier dazu sagen, weil den das ja dann noch sehr lange im Licht der Öffentlichkeit gehalten hat und man vielleicht auch darüber vergisst, dass der ab den Nullerjahren eigentlich nichts mehr zu melden hatte, ja, mit Heidi Klum zusammen, drei gemeinsame Kinder. Und genau, aber künstlerisch war der dann erledigt. Das war
unsere Top 10. Entschuldigung, du hast recht, das war's. Ich habe eine Anschlussfrage.
Ja.
Diese drei gemeinsamen Kinder, sind die jetzt so erwachsen, dass sich Tom Kaulitz nicht mehr um sie kümmern muss?
Die müssten eigentlich im selben Alter ungefähr sein, oder?
Ah.
Oder?
So komisch, wenn der...
Er hat diese Patchwork-Familien, gell?
Naja, Hunde haben sie auch. Mhm. Jo, das war unsere ungerankte Top 10.
Genau.
Ja. Dann würde ich in Anlehnung an einen unserer nächsten Gäste sagen, ohne seinen Namen zu droppen. Etwas, was wir hoffentlich nach jeder Folge sagen können. Und ihr, liebe Never Forgettis, haben wir wieder was gelernt.
Haben wir wieder was gelernt. Wir hoffen es. Ich habe was gelernt.
Bye, bye, bye.
Bye, bye, bye.
Never Forget, der 90er-Podcast mit Fabian Söldhoff und Stefan Remrosanis.